Die Botschaft „Herren, wir würden gerne Jesus sehen" wurde am 12.11.1963 im Mark Ballroom in New York gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Glaube nur, alle Dinge sind möglich, glaube nur. Während wir unsere Häupter jetzt für ein Wort des Gebets beugen, frage ich mich, wer von den Anwesenden gerne erinnert werden möchte, indem er einfach die Hand hebt und sein Anliegen vorbringt. In Ordnung. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für dieses große Vorrecht, das wir haben, uns vor der Ankunft des Herrn wieder zu versammeln. Und wir beten, Vater, dass dies keine gewöhnliche Versammlung ist, sondern eine Versammlung zu dir in den Banden deiner Liebe und Gemeinschaft. Wir beten, dass du jeden, der zu dem Treffen gekommen ist, erretten wirst. Erfülle diejenigen mit dem Heiligen Geist, die sich so sehr danach sehnen, Vater. Heile jeden kranken und leidenden Menschen. Mögen wir ehrfürchtig und still dasitzen und auf dich warten und darauf, dass die Antwort kommt, für die wir so lange gebetet haben. Segne diesen Pastor, Bruder Wick und Bruder Bose und alle anderen Prediger, alle unsere Freunde. Jetzt übergeben wir uns mit diesem Gebäude an dich. Im Namen des Herrn Jesus Christus, dass du uns, während wir hier versammelt sind, zu deinem Ruhm gebrauchst. Amen. Amen. Nehmt Platz. Es ist ein großes Vorrecht, hier zu sein. Ich habe lange auf die Zeit gewartet, die einer der Höhepunkte der, wie ich dem Pastor heute Morgen sagte, war meine Pilgerreise, Bruder Wick zu treffen und diese Zeit der Gemeinschaft mit ihm und euch zu haben. Ich komme nicht allzu oft nach New York. Es sieht so aus, ich lebe in Tucson, Arizona und predige dort regelmäßig im Westen. Und wir machen uns gleich auf den Weg nach Übersee für eine weitere fast weltweite Tour. Ich empfinde es als großes Vorrecht und als Segen Gottes, dass ich vor meiner Abreise nach New York kommen durfte. Wie ihr bereits wisst, bin ich nicht hier, um eine bestimmte Gemeinde, eine bestimmte Konfession oder ein Glaubensbekenntnis zu vertreten. Ich liebe einfach den Herrn und jeden von euch, also sind wir nun hier, um ihm zu dienen. Und jetzt dienen wir ihm als, ihr sagt nun, so wie du zu uns sprichst, Bruder Branham, sind wir und es dient dem Herrn. Nun, so wie ihr es glaubt und zusammen dienen wir dem Herrn. Die beiden von uns zusammen bilden die Einheit. Wisst ihr, ich habe früher als Elektriker gearbeitet. Dabei habe ich herausgefunden, dass ein Kabel zwar viel Strom führt, aber erst wirksam wird, wenn es geerdet ist. Wenn er also geerdet ist, erhältst du die Ergebnisse, den Strom. Wir müssen also beide Teile des Drahtes haben, damit er richtig funktioniert. Und wenn es immer so wunderbare Reden gäbe, aber niemand daran glauben würde, wäre es wirkungslos. Aber wenn es jemand gibt, der es glaubt, dann wird es wirklich wirksam. Ein Bruder sagt, wir glauben. Und wir, ich danke dir, Bruder, das ist gut, das gefällt mir, wir glauben. Dafür sind wir ja hier. Und ich glaube wirklich, dass wir vor einem großen Ereignis stehen. Ich vertraue darauf, dass es die Ankunft des Herrn ist. Wir wissen, dass etwas nachgeben muss. Die Welt steht unter zu großer Spannung. Und es stimmt etwas nicht. Jeder weiß das. Und ich glaube, dass wir vor einer großen Sache stehen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass es die Wiederkunft des Herrn Jesus ist. Und ich vertraue darauf, dass er seinen Geist über uns ausgießt und uns die Dinge offenbaren wird, die wir tun sollten, um auf sein Kommen vorbereitet zu sein. Ich weiß, dass es eine große Aufgabe ist, mit Bruder Wick und diesen Brüdern hierher zu kommen. Es ist eine große Aufgabe, denn es waren viele große Männer hier, große, einflussreiche Redner. Einmal hörte ich, wie Bruder William Booth Clipborn von einem langen Treffen mit einer Felsengemeinde sprach. Habe ich das richtig gesagt? Es ist die Felsengemeinde. Ich nenne sie die ganze Zeit Felsengemeinde. Es ist also alles, was ich und so und viele andere große Männer, die hier zu Besuch waren. Und ich habe mich danach gesehnt, selbst in der Gemeinde zu sein und Männer zu treffen oder auf einer Kanzel zu stehen, auf der Menschen solchen Männern zugehört haben, wie eurem Pastor Bruder Bosé, Dr. Lee Vail und vielen anderen großen Predigern, da fühle ich mich ziemlich klein. Aber ich bin hier, um meinen Teil dazu beizutragen. Vielleicht fühlt sich der Finger für den Verstand ziemlich klein an, aber er muss ein Finger bleiben. Seht ihr? Wir müssen ihn haben. So, jetzt nur ein kleiner vertrauter Text, damit wir nicht allzu lange bleiben. Ein kleiner Text, den ich normalerweise in die Versammlungen einführe und jedes Mal versuche, irgendwo anders herumzukommen. Wir wollen heute Abend in einer Gebetslinie für die Kranken beten, in einer Gebetslinie. Und mein Sohn, den ich heute Morgen in der Felsengemeinde getroffen habe, entschuldige bitte, Bruder Bosé hat mir gesagt, dass es daran liegt, dass ich aus dem Westen komme. Deshalb nenne ich es Stein. Dort draußen nennen sie es Stein. Hier nennen sie es Fels. Ich traf mich also mit diesen netten Leuten und wir brachten alles in Ordnung. Ich sagte, nun werde ich rübergehen. Und sie gaben mir ein Bündel Gebetskarten und sagten, nimm diese und sag deinem Sohn, er soll sie verteilen, damit wir für die Kranken beten können. Er wusste nicht, dass wir das so machen. Also waren er und ein paar andere Brüder unterwegs und kamen nicht mehr rechtzeitig, um die Karten zu verteilen. Aber ich nehme an, man hat schon angekündigt, dass man die Karten morgen verteilen wird, wie auch immer das aussehen wird. Aber ich dachte, dass wir heute Abend mit einer kleinen Einführung über das informieren, worüber wir sprechen wollen. Wenn wir über göttliche Heilung oder ein anderes Thema in der Bibel sprechen, ist das größte Hindernis, dass die Menschen versuchen, es entweder weit in die Vergangenheit oder weit in der Zukunft zu verankern. Oder es ist so hoch, dass niemand es erreichen kann. Das ist das Werk des Teufels. Denn die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er bleibt immer Gott. Und er ist genauso groß mit seinem Volk, wenn er heute Abend Gläubige findet, wie er es immer war. Und ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass Gott Dinge tun kann, die nicht in der Bibel stehen, weil er Gott ist. Aber solange ich weiß, dass das, was ich ihn tun sehe, hier drinnen steht, dass er es tun wird, weiß ich, dass ich richtig liege. Und so hat er behält so viel, das reicht mir, denn ich sehe hier, er wurde um meiner Übertretungen willen verwundet, um meiner Missetaten willen gequält. Die Strafe meines Friedens lag auf ihm. Durch seine Striemen wurde ich geheilt. Damit ist die Reise für mich zu Ende. Und er hat es verheißen, dass er wird uns am letzten Tage auferwecken, also warten wir auf diese Zeit. Viele wertvolle Heilige warten natürlich auf diese Stunde. Gott muss die Menschen, die Welt richten. Wir glauben, dass der Tag kommen wird, an dem Gott die Welt durch Jesus Christus richten wird. Irgendwo muss es einen Maßstab geben, nach dem er richten muss. Nun, weil so viele Menschen heute sagen, nun, ich bin, sogar Menschen sagen, sie sind Christus, ich bin von Christus und diese Denomination ist von Christus oder diese Denomination. Es wäre ein bisschen verwirrend, wenn es nicht einen Standard gäbe. Wenn ich nun die katholischen Menschen hier im Gebäude heute Abend frage, was glaubt ihr, wonach Gott die Welt richten wird? Sie würden sagen, nun, nach dem Maßstab der katholischen Kirche. Ich könnte auch nach einer anderen Konfession fragen. Sie würden sagen, nach dem Maßstab unserer Gemeinde. Vielleicht bekennen Sie sich nicht direkt dazu, aber unser Handel beweist, dass wir das denken. Aber welche Gemeinde hätte dann recht? Wir wüssten nicht, wohin wir gehen sollten. Und dann ist es nicht eine bestimmte Gruppe, eine Gemeinde, eine Konfession. Es geht um sein Wort. Seht ihr? Das ist der Maßstab. Seht ihr? Er hat in Johannes dem ersten Kapitel gesagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, derselbe gestern, heute und für immer. Das ist also die eine Sache, nach der Gott die Welt richten kann und nach der wir uns alle richten müssen, dieses Buch. Und so vertraue ich darauf, dass Gott dieses Buch in dieser Woche für uns öffnet, in evangelistischen Botschaften und in Auslegungen, die er selbst von seinem Wort gibt, so wie es geschrieben steht, und es uns auslegt und sich dann hier bei uns lebendig zeigt, um das zu tun. Es gibt viele Dinge, die wir sagen können. Und Menschen können alles sagen, was sie sagen wollen, aber wenn Gott es sagt, macht es das richtig. Und dann, wenn Gott es sagt und dann zurückkommt und beweist, dass er es gesagt hat, dann gibt es keine Frage mehr, ob alles in Ordnung ist. Lasst uns nun, wenn ihr diesem biblischen Text folgen wollt, ich glaube, man nimmt hier ein Band. Und ich glaube, bevor wir lesen, wird es auch, ich soll an einem Sonntag sprechen. Ist das richtig, Bruder Wick? Bruder Wick sagt, richtig. Am Sonntagmorgen oder Sonntagabend? Abends, die ganze Woche über. Abends während der ganzen Woche. Ja, und keine Tagesgottesdienste in Ordnung. Also, und dann werden wir, wie viele möchten, einen Heilungsgottesdienst halten, für die Kranken beten. Lasst uns eure Hände sehen, bis nach oben. Oh my, es ist die Mehrheit. Ich schätze 99% und 99%, das ist ungefähr, nun, das ist schön. Aber wir sind, nun, göttliche Heilung ist nicht die ganze Botschaft. Jesus hat, ich glaube, man hat behauptet, dass etwa 80% seines Dienstes auf göttliche Heilung verwendet wurden. Aber wie der verstorbene Bruder Bosworth, viele von euch kannten Bruder F.F. Bosworth, einen gottesfürchtigen, heiligen Mann. Er sagte immer, göttliche Heilung ist wie der Köder am Haken. Du zeigst dem Fisch nie den Haken, sondern immer nur den Köder. Und so ist göttliche Heilung eine Nebensache. Und man kann nie eine Nebensache zur Hauptsache machen, aber sie führt zur Hauptsache. Das sehen wir hier. Und die Bibel ist wahr, jedes Wort. Und ich glaube, dass wir unsere Seele an jedes Wort der Bibel hängen können. Es ist Gottes Wort und ich habe vielleicht nicht genug Glauben, um es zu verwirklichen. Aber ich glaube, dass es möglich ist, wenn wir genug Glauben haben, um es zu glauben. Ja, wenn wir es glauben würden. Nun, im Johannesevangelium 12,20. Viele von euch, die schon einmal an den Versammlungen teilgenommen haben, werden diesen Text kennen. Denn ich benutze ihn als Einleitungstext, um das vorzustellen, was ich in dieser Woche ansprechen möchte und worüber wir sprechen wollen. Und dann Hebräer 13,8. In Johannes 12,20. Es waren aber auch einige Griechen unter ihnen, die zum Fest hinaufkamen, um anzubeten. Diese kamen zu Philippus, der aus Bethesda in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herren, wir wollen Jesus sehen. Und ich möchte nur 5 Worte daraus herausnehmen. Herren, wir wollen Jesus sehen. Und dann zu Hebräer 13,8. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er derselbe ist, dann sind unsere Herzen heute Abend, und ich bin sicher, dass ich für viele in dieser Versammlung sprechen, genauso hungrig danach, Jesus Christus zu sehen, wie es die Griechen waren. Niemand kann jemals von ihm hören, der ihn nicht sehen will. Es war schon immer mein Herzenswunsch, die Realität zu erfahren. Und mit meiner umfassenden Erfahrung kann ich meinen Mangel an Bildung ein wenig ausgleichen, indem ich mich mit anderen Religionen wie Buddha und den Mohammedanern und anderen Arten von Religionen auseinandersetze. Ich habe sie auf meinen Reisen rund um die Welt gesehen, sie untersucht und durchforstet. Aber es gibt nur eine Ware, von der ich glaube, dass sie richtig ist, und das ist das Christentum. Seht? Und das ist das Einzige, was beweisen kann, dass der Begründer dieser Religion nicht tot ist. Nun, Sie haben ein Pferd, das am Grab von Mohammed steht, und sie glauben, dass er eines Tages auferstehen und die Welt besiegen wird. Aber er ist tot. Er ist schon seit mehreren hundert Jahren tot. Buddha starb vor etwa 320 Jahren. Er war ein Philosoph in Japan und China. Aber unsere Religion, die von Christus, er starb, er musste sterben, um uns zu retten. Aber wir zeigen auf ein leeres Grab und jetzt beweist sein Leben, dass sich in uns widerspiegelt, dass er nicht tot ist, seht ihr, und seine Verheißungen. Wenn man das in einem fremden Land bei den Mohammedanern sagen würde, würden sie natürlich sagen, ja, er spiegelt sein Leben in uns. aber er hat keine Verheißung gegeben, diese Verheißung. Aber er sagte, euer Jesus hat diese Verheißung gegeben und jetzt warten wir darauf, dass ihr als Lehrer das erfüllt, was er verheißen hat. Seht ihr, das ist der Sinn des Wartens. Und da haben sie unseren Bruder Billy Graham erwischt, als dieser mohammedanische Lehrer ungefähr sagte, wenn das, du bringst so viele mit und ich bringe so viele mit und ich tue so viel mit ihnen, wie du willst. Nun, das war eine ziemliche Herausforderung. Aber eines Tages wird er die falsche Person herausfordern und dann wird es so sein. Ich möchte glauben, dass er gestern, heute und für immer derselbe ist. Nun, laut der Heiligen Schrift sollen wir geschriebene Briefe von ihm sein. Die Bibel sagt, dass wir geschriebene Briefe sind und wenn wir heute Abend nach dem Herrn Jesus Christus hungern und dürsten, dann sollten wir als gläubige Christen sein Leben so sehr widerspiegeln, dass es sein vollständiger Repräsentant ist. Das sollten wir sein. Jeder Christ sollte das Leben von Jesus Christus repräsentieren und widerspiegeln. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Und ich glaube, dass jeder Christ das Leben Christi widerspiegeln sollte. Er sagte in Johannes 14,12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und dann wissen wir, dass das wahr ist, dass wir seine Repräsentanten sind. Und wenn wir behaupten, dass Christus in uns lebt, und wenn Christus in uns lebt, dann sollten wir tun, was Christus getan hat. Wir sollten sein Leben widerspiegeln. Was wäre, wenn ich heute Abend sagen würde, dass das Leben von Shakespeare, was wäre, wenn ich sagen würde, dass Shakespeare in mir lebt, oder ihr sagt, dass Shakespeare in euch lebt? Na gut, ihr würdet die Gedichte schreiben, die Shakespeare geschrieben hat, denn Shakespeare lebt in euch. Was wäre, wenn ihr sagt, dass Beethoven in euch lebt? Dann wäret ihr der große Komponist, der Beethoven war, denn Beethoven lebt in euch. Ihr seid nicht ihr selbst, sondern ihr seid Beethoven oder ihr seid Shakespeare. Wenn Christus in euch lebt, dann seid ihr das Leben Christi, das ihr lebt. Seht ihr, genauso ist es, wenn er in euch lebt. Aber ihr könnt nicht in ihm leben, er muss in euch leben. Das ist immer so. Er nimmt deinen Platz ein und wir sollten ihn in jeder Hinsicht repräsentieren. Nun stellen wir fest, dass die erste Gemeinde ihn repräsentiert hat als geschriebene Briefe. Sein Leben lebte durch diese Menschen. Ich kann unsere Gemeinde heute nicht damit vergleichen, so schwer es mir auch fällt, das zu sagen, so sehr ich die Menschen auch liebe. Aber man muss ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Ich kann nicht sagen, dass die Gemeinden heute Christus so widerspiegeln, wie es diese Menschen taten. Sie wussten, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Wir finden in der heiligen in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, erfahren wir, dass diese Fischer, Petrus und Johannes, den Mann am Tor geheilt haben und jede Frage beantworten konnten, die ihnen der Sanhedrin stellte, obwohl sie ungebildet waren. Sie konnten das bemerken. Sie hatten keine Ausbildung und sie waren keine ausgebildeten Prediger, sie waren Fischer. Aber sie erkannten, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren, denn sie handelten so, wie er mit ihnen gehandelt hatte. Man kann mit jemandem so lange zusammenleben, bis man seine Gewohnheiten annimmt. Und es ist gut für uns, nicht wegzulaufen, um mit der Welt zu leben, sondern bei Jesus zu bleiben, bis wir sein Leben in unserem Leben widerspiegeln können. Und so waren die Jünger. Sie wussten, dass sie mit Jesus zusammen waren, denn sie redeten wie er, handelten wie er und heilten wie er und jede Antwort war seine. Sie waren inspiriert von ihm und sie wussten, dass er in ihnen lebte. So sollten wir als Gläubige auch immer sein. Wir sollten uns so verhalten wie er, wenn wir mit jemandem so lange zusammen sind. In der Bibel, im Buch der Könige, steht, dass es einen Mann namens Josaphat gab, einen rechtschaffenen Mann. Und da war der Sohn Ahabs, Jehoram, und er nahm die Gewohnheiten seines Vaters auf und dann der König von Edom. Und diese erklärten Israel damals den Krieg, die Moabiter nämlich. Und da Joram nach seinem Vater König war, rief er Josaphat zu sich. Und Josaphat, ein gerechter Mann, hätte sich niemals mit dieser ungerechten Person einlassen dürfen. Aber oft tun Christen das, ohne nachzudenken. Und so nahmen sie einen siebentägigen Marsch in die Wüste und fanden heraus, dass ihnen das Wasser ausgegangen war. Und einer von ihnen rief, ach, weil Gott diese Könige hierher gebracht hat, um sie zu töten. Doch Josaphat, der ein gerechter Mann war, dachte in der Not daran, dass Gott immer noch lebte. Ihr seht, ungeachtet der, auch wenn wir zur falschen Seite getreten sind und Unrecht getan haben, ist Gott immer noch unter uns. Gott ist immer noch derselbe. Als sich Josaphat daran erinnerte, rief er, gibt es nicht irgendwo einen Propheten des Herrn, den wir zu Rate ziehen könnten? Und einer der Diener des Königs von Israel antwortete, ja, hier ist Elisa. Er schüttete Wasser auf die Hände von Elia. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist mit ihm. Warum? Seht euch seine Verbindung an. Seht ihr, sie wussten, dass dieser Mann mit einem echten Propheten zu tun hatte. Und sie wussten, dass er diese Art von Gemeinschaft hatte. Und wenn er sich in dieser Gemeinschaft aufhielt, musste er ein ziemlich geradliniges Leben führen und er würde nichts sagen, weil er unter der Obhut dieses großen Propheten Elia erzogen worden war. Wie schön wäre es heute, wenn die Gemeinde unter der Führung des Heiligen Geistes bei Christus bleiben und das Wort Gottes nie verlassen würde, ohne ein einziges Glaubensbekenntnis. Dann wüssten die Menschen überall, dass auch ihr mit Jesus zusammen gewesen seid. Daran würden sie es erkennen. Aber heute ist es zu schlimm. Wir schauen irgendwie auf einen gut ausgebildeten Gelehrten oder so. Wir denken, dass wir in ihm Christus finden. Wir gehen in Schulen. Wir schicken unsere Jungs in die Schule, in die Seminare. Das ist in Ordnung, aber wir stellen fest, dass sie lernen, wie man redegewandt ist und sie halten große Reden. Und sie sind zweifellos gute Männer, tausende von ihnen. Und sie wissen, wie man das Programm umsetzt. Sie wissen, wie man auf der Plattform steht und wie man Christus den Menschen vorstellt. Aber ihr werdet feststellen, dass das meiste davon, viel zu viel davon, nur dieser Mann ist, der nicht wirklich ein Vertreter Christi ist, sondern ein Redner. Seht ihr, er ist dafür ausgebildet, Vorträge zu halten. Ihr könntet ihn bitten, einen Vortrag zu halten, der die Leute in Erstaunen versetzen würde, weil er so wortgewandt ist und die Leute in seinem Bann ziehen kann. Und wie wir herausfinden, hat er das in einem Seminar gelernt, irgendwo, wo sie ihn dafür ausgebildet haben. Wie anders war es bei dem heiligen Paulus, als er sagte, ich bin nicht zu euch gekommen mit der Vortrefflichkeit der Rede oder mit der Weisheit der Welt, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen und ihrer Kultur sei, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, es gibt noch eine andere Gruppe, auf die viele Menschen schauen, nämlich den sogenannten guten Mann. Er steht auf der Plattform und ist ein guter Witzbold. Er kann ein paar Witze erzählen und die Leute zum Lachen bringen und die Leute drängen sich überall, um diese Witze zu hören. Und vielleicht sind es gar keine schlechten Witze, sondern nur Witze, die von der Plattform aus erzählt werden. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Das ist kein Ort für Witze. Das ist der Ort für tiefste Aufrichtigkeit. Das ist es, was mit der Gemeinde heute los ist. Wir entfernen uns von dieser tiefen Aufrichtigkeit. Wir müssen bis auf den Grund gehen und aufrichtig sein, versteht ihr? Und nun, Gott liebt die Aufrichtigkeit und wir sind nicht aufrichtig genug. Aber wir finden heraus, dass diese Person alle zum Lachen bringen kann und wir halten nach diesem Mann Ausschau. Für mich ist er ein Entertainer oder einfach nur ein Kanzelclown, der da oben steht und die Leute zum Lachen bringt. Dabei sollten sie bei der Wiederkunft des Herrn in der Tiefe der Aufrichtigkeit jeden Moment auf sein Erscheinen warten, denn wir wissen nicht, wann er erscheinen wird. Wir brauchen also keine Vortragende, keine Entertainer und so weiter. Dann gibt es noch eine andere Gruppe von Menschen, die Gott in der Kleidung eines Menschen sucht, falls sie nach ihm sucht. Viele Menschen sehen einen Mann die Straße entlang gehen, der einen tollen religiösen Hut aufhat und religiöse Kleidung trägt und sie denken, dass das sehr religiös ist, dass das christusmäßig ist. Das glaube ich nicht. Wenn das so wäre, dann Christus hat sich nicht so gekleidet, also ist er es auch nicht in der Kleidung. Das Reich Gottes besteht nicht aus Fleisch und Kleidern, sondern aus Langmut im Heiligen Geist. Viele von euch suchen nach den Menschen, die Menschen suchen Christus, er unter ihren Verwandten. Ihr sagt, meine Mutter ist seit so vielen Jahren Mitglied einer bestimmten Gemeinde oder mein Vater ist hochgekommen. Und so suchen sie Christus unter den Leuten. Meine Familie hat mich zu diesem und jenem erzogen. Aber wir sehen Christus nicht, seht ihr? Wir sehen ihn nicht. Wisst ihr, Maria und Josef haben diesen Fehler auch einmal gemacht. Sie waren gute Menschen. Aber sie gingen nach Jerusalem zum Fest und auf dem Rückweg vermissten sie Jesus unter ihnen. Und sie suchten ihn unter ihrem Volke, aber er wurde nicht gefunden. Und ich denke, das ist heute eine ganze Menge. Und sie machten sich auf den Weg, um ihn zu finden. Wisst ihr, wo sie ihn gefunden haben? Genau dort, wo sie ihn verlassen hatten. Das ist richtig. Dort werden wir ihn finden. Dort wird die Gemeinde ihn finden. Wir werden ihn nicht in den Vorträgen finden. Wir werden ihn nicht in Unterhaltungsprogrammen finden. Wir werden ihn nicht in der Art finden, wie wir uns kleiden oder der Konfession, der wir angehören, finden. Wir gehen zurück zum Pfingsttag, an dem er in die Gemeinde kam und dort werden wir ihn finden. Denn dort hat ihn die frühe Gemeinde auf dem Konzil von Nicäa verlassen und dort ist er seitdem geblieben. Wir müssen also zu dieser Zeit zurückgehen und ihn dort finden. Wir müssen dort zurückkehren, wo wir ihn verlassen haben, damit wir sein Wort annehmen können, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Wir müssen es einfach so glauben, wie es ist. So steht es geschrieben, so ist es. Gott hat darauf geachtet, dass es so bleibt und das ist der Maßstab, nach dem wir beurteilt werden. Diese Griechen waren nicht auf der Suche nach einem Redner, der über Jesus Christus spricht. Sie waren nicht auf der Suche nach einem Kanzelclown, wie ich vorhin schon sagte. Danach suchten sie nicht. Sie suchten nicht nach Unterhaltungskünstlern. Sie wollten ihn sehen, die Person, Jesus Christus. Sie sehnten sich danach, ihn zu sehen, denn sie hatten von ihm gehört. Und der Glaube kommt aus dem Hören, wenn man das Wort hört. Und er ist das Wort. Seht ihr, er ist das Wort. Seht ihr? Und sie wollten Jesus sehen. Sie sagten nicht, dass sie ihn hören wollten, sie hatten schon gehört. Sie wollten ihn sehen. Das war nicht die Frage, wir würden gerne Jesus hören. Meine Herren, wir möchten, sie wollten oder Jesus hören. Sie wollten Jesus sehen. Das war der Grund, warum sie nachfragten. Sie wollten ihn sehen. Nicht, um ihn erklärt zu bekommen. Heute können wir ihn mit großartigen intellektuellen Botschaften so lange erklären, bis ihr das Bild sehen könnt. Aber das ist nicht das, wonach wir heute Abend suchen. Wir suchen nicht nach der Mechanik, wir suchen nach der Dynamik. Das ist es. So viele seht ihr, das ist, wir haben die Mechanik der biblischen Religionen so gut durchdacht, dass sie wie ein großer Zug mit 16 oder 35 Waggons aussieht, der hier auf den Gleisen steht. Aber wenn ihr keinen Dampf darin habt, dann ist es braucht die Dynamik, um die Mechanik zu betreiben. Und was wir jetzt brauchen, ist, das zu sehen. Es ist das, was uns all die Jahre gelehrt wurde. Es ist die Wahrheit oder nicht. Es wurde uns immer und immer wieder erklärt in verschiedenen Seminaren und Gemeinden, bis wir nun sehen wollen, wer diese Person ist. Nun fragt ihr, Bruder Branham, wie würdest du das machen? Nun habt ihr bemerkt, dass sie zu einem Diener Christi kommen, der dafür ausgebildet wurde, zu wissen, was zu tun ist. Nicht einfach zu sagen, setzt euch, sprechend, wartet jetzt, setzt euch hier hin, ich werde es euch erklären. Nein, er brachte sie direkt zu ihm, denn das war es, was sie sehen wollten. Sie sagten, wir wollen Jesus sehen, nicht wir möchten, dass du es uns erklärst und uns sagst, worum es geht. Das war nicht die Frage, sondern sie wollten Jesus sehen. Und sie, Gott hatte jemanden da, Philippus, der sie zu der Person Jesus Christus führen konnte. Das ist es, was sie sehen wollten. Sie wollten die Person sehen. Ihr sagt nun, Bruder Branham, wir werden ihn sehen, wenn er kommt. Ja, aber er hat verheißen, dass er in der Person des Heiligen Geistes in den letzten Tagen kommen und bei uns sein wird, sogar in uns bis ans Ende der Welt. Und die Dinge, die er getan hat, werden wir ebenfalls tun. Er sagte in Hebräer 13, Vers 8, wie ich schon zitiert habe, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Es gibt also nur einen Weg, um zu wissen, was er heute ist. Wir finden ihn nicht in guten Rednern, denn wir finden Leute, die aufstehen und das Wort so erklären können, dass es einfach atemberaubend ist. Aber wenn wir es dann finden, ist es eben doch nur ein Vortrag. Seht ihr? Nur ein Vortrag. Das ist die Mechanik. Und wenn wir einen Unterhalter finden, der alle Aktionen und so weiter durchgehen kann, dann ist das immer noch nicht alles. Das ist nicht das, wonach wir suchen. Wir finden die religiösen Varianten mit ihren Gewändern und so weiter, aber das ist immer noch nicht das, wonach wir suchen. Seht ihr? Nein. Wir suchen nach der Person Jesus Christus. Seht ihr? Die Person Jesus Christus. Wenn die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer, dann muss er das auch sein. Oder die Bibel sagt etwas Falsches. Dann glaube ich nicht, dass Gott die Welt nach etwas Falschem richten würde. Wo stehen wir dann wieder? Seht ihr, wir sind wieder ganz durcheinander, denn diese Gemeinden sagen, wir haben es und wir haben es und wir haben es und so weiter. Aber wenn ihr es habt, würdet ihr es zeigen. Das ist richtig. Seht ihr die Person, Christus Jesus. Der einzig wahre Weg, um herauszufinden, was er ist herauszufinden, was er war, denn er ist unwandelbar. Gott kann sich niemals ändern. Er hat sich nie verändert. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er muss immer derselbe bleiben. Sein Wort muss dasselbe bleiben. Seine Pläne müssen immer dieselben sein. Jetzt haben wir alles auf der Welt versucht, um von seinen Plänen wegzukommen. Aber es bleibt dabei. Sein Weg ist der einzige. Die Menschen haben versucht, einen Weg zu finden, die Menschen zur Gemeinschaft zu erziehen. Es ist gescheitert. Wir haben versucht, sie zur Gemeinschaft zu erziehen, aber es hat nicht geklappt. Gott hat einen Ort, an dem er den Menschen begegnet, und das ist unter dem Blut. Und außerhalb davon, dort gibt es kein Versagen. Das ist richtig. Ihr müsst es unter dem Blut haben. Wenn nun ein katholischer Priester, ein orthodoxer Jude, ein Nazarener, ein Pilgerheiliger und ein Pfingster hier draußen in euren Konfessionen stehen und sich den ganzen Tag lang streiten und behaupten, jeder sei größer als der andere und so weiter, dann lasst sie alle unter das Blut kommen und unter dem Kreuz knien, dann haben sie ihre Arme umeinander gelegt und sind Brüder, weil sie etwas gemeinsam haben. Und das ist eine Sache, die alle wiedergeborenen Gläubigen gemeinsam haben, das Blut Jesu Christi, das sie reinigt. Es ist noch nicht lange her, da zerbrach eine Familie, eine nette kleine Familie. Ein Mann und seine Frau waren sich uneinig und wollten sich scheiden lassen. Der Anwalt sagte ihnen, wenn ihr nicht wollt, dass das Gericht euch alles wegnimmt, was ihr habt, solltet ihr hingehen und die Anteile an euren Familien, an eurer Gemeinschaft aufteilen. So gingen sie hinunter zum Haus und trafen sich an einem bestimmten Tag. Sie gingen ins Wohnzimmer und stritten sich über alles, was im Wohnzimmer war. Dann gingen sie in die Küche und stritten sich über alles, was dort war und über die verschiedenen Räume des Hauses. Nach einer Weile beschlossen sie, auf den Dachboden zu gehen, weil sie dort eine alte Truhe hatten. Sie hatten ein paar alte, antike Sachen, die sie weggelegt hatten. Also gingen sie auf den Dachboden und holten diese Truhe heraus. Eine von ihnen sagte, das ist meins, und sie stritten sich darum. In wenigen Augenblicken entdeckten sie etwas, nachdem sie beide griffen und ihre Hände kreuzten sich. Es war ein paar kleine Babyschuhe, die Gott ihrer Beziehung geschenkt hatte und die ihnen weggenommen worden waren. Wer konnte sie schon für sich beanspruchen? Es war etwas, das sie gemeinsam hatten, seht ihr? Und mit Tränen in den Augen zogen sie die kleinen Schuhe zwischen sich. Die Scheidung wurde rückgängig gemacht, seht ihr? Sie fanden etwas, das ihnen beides etwas bedeutete. Und ich denke, dass die Christenheit das Gleiche tun sollte. Wir können etwas finden, das uns beiden etwas bedeutet, und das ist Christus. Seht ihr? Das bedeutet für uns alle, dass wir uns bei der Hand nehmen können und als Brüder und Schwestern in Christus dastehen. Er ist Christus. Doch lebt er? Auf jeden Fall. Er lebt in alle Ewigkeit. Und weil ich lebe, lebt auch ihr. Jetzt müssen wir zurückgehen, um zu beobachten. Wir wissen, dass wir ihn nicht als großen Erzieher finden würden. Es gibt nicht einmal Aufzeichnungen darüber, dass er jemals zur Schule gegangen ist. Und wir, es wäre kein anders gekleideter Mann, denn er ging bei den Leuten ein und aus und zwar unter den Menschen und niemals. Die Leute erkannten ihn nicht, weil sie alle gleich gekleidet waren. Er war nicht wie ein Priester gekleidet. Er kleidete sich nicht wie ein religiöser Mensch. Er kleidete sich wie ein ganz normaler Mensch und dann für seine... Wir finden heraus, dass die Bibel in einer so gewöhnlichen Sprache geschrieben ist, dass er die Grammatik verwendet haben muss, die auf der Straße benutzt wurde, einfach für ein gewöhnliches Volk. Denn in der Bibel heißt es, das gewöhnliche Volk hörte ihn gern. Seht, vielleicht konnten sich die Intellektuellen also nicht mit einer so gewöhnlichen Person anfreunden, die mit gebrochenen Wörtern sprach, wie er es vielleicht tat. Es war also ein bisschen zu viel für sie. So ist es auch heute noch. Und das ist der Grund, warum die Bibel für die Menschen so ein Problem ist, weil sie versuchen, sie mit einer höheren Sprache zu interpretieren, obwohl sie in einer Straßensprache geschrieben wurde. Die Gott demütigt sich also selbst. Gott ist Demut. Der Mensch, der sich selbst erniedrigen kann, ist auf dem Weg nach oben. Wer sich selbst erhöht, ist auf dem Weg nach unten. Wir müssen uns also daran erinnern, dass Christentum nicht bedeutet, sich vorzudrängen und zu versuchen, den anderen zu überholen, sondern zurückzutreten und sich zurückzunehmen und den anderen weitergehen zu lassen. Das ist Christentum. Demütige dich. Wenn man euch vor Gericht verklagt und euch den Mantel wegnimmt, gebt ihm auch den Mantel. Wenn er euch zwingt, eine Meile zu gehen, geht zwei. Wenn er euch auf die eine Wange schlägt, haltet auch die andere hin. Er war in jeder Hinsicht unser Vorbild, wie wir sein sollen. Und wenn sich dieses Leben in uns widerspiegeln kann, werden die Menschen Christus in euch sehen, wenn sie das sehen können. Nun, mal sehen, es hätte viele Menschen geben können. Jesus war anders als alle Menschen. Es mag viele Menschen gegeben haben, die demütigt waren, die zweite Meile gegangen sind oder die andere Wange hingehalten haben, aber Jesus war ein anderer Mensch. Gott hat sich immer an sein Wort gehalten. Denkt daran, dass er sein Wort nie ändert. Wie ich gerade schon über das Blut sagte. Im Garten Eden, als Adam und Eva gesündigt hatten, musste Gott sein Gesetz einhalten, weil er gerecht war. Und die Strafe des Gesetzes war, nun ja, er musste sie über diese Familie verhängen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod und ihr werdet sterben. Aber dann, als sie schließlich zu so etwas wurden, verkündigte er die Emanzipation und er beschloss, dass dafür Blut nötig wäre. Adam und Eva versuchten sich, eine Schürze aus Feigenblättern zu machen, aber das funktionierte nicht. Also brauchte er Blut. Und er hat sich nie geändert. Er ändert sich nie. Wenn ein Mensch krank wurde und von Gott geheilt werden wollte, heilte Gott ihn auf der Grundlage seines Glaubens an ihn. Das hat er nie geändert. Es ist immer noch derselbe, genau derselbe. Und jedes Wort, das Gott sagt, kann niemals geändert werden. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass die Bibel genauso ist, wie sie geschrieben wurde. Sie kann niemals geändert werden. Wir können nichts Besseres finden. Gott kann es nicht. Er ist unendlich. Wir sind endlich. Wir machen Fehler und morgen wissen wir mehr als heute, aber nicht Gott. Er ist der Ewige und Unendliche, allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Er ist einfach, er ist Gott. Wenn er das nicht ist, dann ist er auch nicht Gott. Seht ihr, er ist endlich, wie wir es sind. Wir müssen uns also daran erinnern, dass er Gott ist und dass seine Worte ein Teil von ihm sind. Ihr habt gehört, dass man sagt, jeder Mensch ist nur so gut wie sein Wort. Das ist wahr. Gott ist nicht besser als sein Wort. Jesus bezog sich immer auf das Wort des Vaters, ständig, die ganze Zeit. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. So hat er Satan besiegt mit dem Wort. Es steht geschrieben. Nun finden wir ihn, als er kam in der Kraft der Heiligen Schrift, genau in der Auslegung der Heiligen Schrift. Aber das Volk von damals, das auf sein Kommen wartete, verpasste ihn, weil sie eine Auslegung hatten, von der sie nicht abweichen konnten. Sie mussten es auf ihre Weise machen. Nun könnte es auch heute wieder passieren, versteht ihr? Wäre es nicht schade, wenn es so wäre? Und wir haben es so weit gebracht. Und wir haben so viel geübt, dass wir eine Karte aufstellen und euch fast die Stunde sagen können, in der er kommt. Und wir sagen euch, ob er auf einem weißen Pferd oder in einer Wolke reiten wird. Wir wissen genau, wie es sein wird. Und es könnte ganz anders sein, wenn er kommt. Ja, er kam. Wisst ihr, diese Dinge sind so tückisch, wenn es darum geht zu sagen, das ist das. So wie die Schrift geschrieben ist, so ist es. Habt ihr bemerkt, dass ich einmal eine Aussage wie diese gemacht habe? Einmal sagten die Jünger zu Jesus in, ich glaube in Matthäus 6, 11 oder 11, 6. Ich glaube, es ist, verzeiht mir, 11, 6. Ich glaube, es ist so, dass die Jünger von Johannes zu Jesus kamen und wissen wollten, ob er wirklich der eine sei. Nun hatte ihn Johannes vorgestellt und lag im Gefängnis. Jesus sagte, bleibt einfach, bis die Versammlung vorbei ist, dann geht zurück und zeigt Johannes, was ihr gesehen habt. Nun gab er ihm kein Buch, wie er sich im Gefängnis verhalten sollte oder irgendeine intellektuelle Rede. Er sagte, ihr bleibt einfach hier, bis die Versammlung vorbei ist, dann geht und sagt Johannes, was ihr gesehen habt. Und während sie gingen, beobachtete Jesus sie, als sie den Hügel überquerten. Er sagte, was wollt ihr sehen, als ihr euch auf dem Weg zu Johannes gemacht habt? Wollt ihr einen Mann mit feinen, weichen Kleidern und ungeschlagenen Kragen und so weiter sehen? Er sagte, das ist in den Palästen der Könige. Sie küssen die Babys und begraben die Toten und so weiter. Er sagte, aber was wollt ihr denn sehen? Einen Mann, der vom Wind wie ein Schilfrohr geschüttelt wird? Nein, nicht Johannes. Ihr könnt ihm das nicht sagen. Ich gebe dir so viel, wenn du diese Gemeinde verlässt und zu dieser hier rüberkommst. Nicht Johannes. Er wurde nicht von Organisationen und anderen Dingen durchgeschüttelt. Nicht Johannes. Er sagte, was wollt ihr denn sehen? Einen Propheten? Und er sagte, ich sage euch, mehr als einen Propheten. Aber er war mehr als ein Prophet, denn er war der Brückenbogen zwischen dem Gesetz und der Gnade. Er war der Botschafter des Bundes der damaligen Zeit, ein großer Mann. Und wir erfahren, dass er, als er über Johannes sprach und darüber, was für ein großartiger Mensch er war, er sagte, wenn ihr es empfangen könnt, ist dies der, von dem der Prophet sprach, ich werde meinen Boten vor meinem Angesicht senden. Seht ihr? Und sie sagten, nun, warum sagt Elias dann? Einmal, als er darüber sprach, sie sagten, warum hat Elias gesagt, dass die erste Sache, oder warum haben die Schriftgelehrten gesagt, verzeiht mir, dass zuerst Elias kommen muss? Und er sagte, Elias ist schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst. Seht ihr, diese geschulten Menschen, die darauf warteten, dass der Vorläufer Jesu kommt, waren in allen Bereichen der Bibel geschult. Schriftgelehrte, die Bibel geschrieben hatten und sie von A bis Z kannten, vorwärts und rückwärts, Lektoren. Meine Güte, das waren echte Männer, sie kannten die Heilige Schrift in- und auswendig, jedes Wort, und doch erkannten sie nicht, dass Johannes der Elias war. Selbst seine Jünger sahen es nicht. Wäre es nicht schade, wenn wir eines Tages sehen, wie das Gericht über die Erde hereinbricht und wir sagen, aber warum denn das? Die Entrückung ist doch angekündigt. Und er würde sagen, warum, sie ist schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst. Seht ihr, in einem Augenblick, in einem Augenzwinken, wenn niemand darüber nachdenkt, und sie wird weg sein. Ihr werdet nie wissen, wann es abgeht. Ich sage euch, es zahlt sich aus, bereit zu sein, sagen wir, bereit zu sein für diese Stunde. Nun, lasst uns sehen, was er war. Sobald er getauft war, kam Gott in Form einer Taube über ihn und er ging in die Wüste, um 40 Tage lang versucht zu werden. Und dort besiegte er Satan und das mit dem Wort zuerst. Er besiegte Satan durch das Wort. Dann begann sein irdisches Wirken. Das Erste, was wir über ihn erfahren, ist von einem Mann mit dem Namen Andreas in Johannes 1. Er ging hinaus, holte seinen Bruder Simon und brachte Simon zu der Versammlung, in der Jesus sprach. Und als er das tat und Jesus Simon sah, sagte er ihm sofort, dass er Simon heißt und der Sohn des Jonas wäre. Nun, das nahm dem Apostel die Steifheit Und er erkannte ihn als den Christus und wurde schließlich das Haupt der Gemeinde in Jerusalem, weil er erkannt hatte, dass er der Christus war. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, warum er diesen Mann als den Christus erkannt hat, nur weil er das gesagt hat? Weil der Christus laut der Heiligen Schrift ein Prophet sein sollte. Mose, ihr Führer und Lehrer, hatte ihnen gesagt, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir gleicht. Egal, wie viele Gelehrte auch aufgestanden waren, es musste ein Prophet kommen und dieser Prophet musste die Zeichen eines Propheten aufweisen. Nun spreche ich heute Abend vielleicht zu vielen jüdischen Menschen. Ihr wisst, dass der Jude in der Bibel seinen Propheten glaubte, denn es war der Prophet, zu dem das Wort des Herrn kam, zu ihm und nur zu ihm. Das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Gott hat zu den verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet, aber an diesem letzten Tag durch seinen Sohn Jesus Christus, Hebräer 1. Der Jude glaubte dem Propheten, weil der Prophet das Wort des Herrn hatte. Die Art und Weise, wie sie feststellen, ob der Prophet recht hatte oder nicht, war, dass sie den Propheten beobachteten. Und wenn er etwas sagte, prophezeite und es eintraf, sagte Gott, ihr hört auf den Propheten, denn ich bin mit ihm. Aber wenn es nicht eintrifft, dann ignoriert, was er sagt. Das ist nicht mehr als recht, seht ihr? Wenn es einen Propheten unter euch gibt, einen Geistlichen oder einen Propheten, werde ich, der Herr, mich ihm in Visionen kundtun und durch Träume zu ihm sprechen. Und wenn das, was dieser Prophet sagt, eintrifft, dann hört auf ihn, denn ich bin mit ihm. Wenn aber nicht, dann lasst es sein. So stand Jesus da. Seit 400 Jahren hatten sie in Israel keinen Propheten mehr gehabt. Und hier stand ein Mann, der einen gewöhnlichen Fischer kommen sah und ihm sagte, wie er heißt und wie sein Vater heißt. Was für eine verblüffende Sache. Was hat er getan? Er hat diesen Mann gerufen. Und als das Licht auf den vorherbestimmten Samen aufblitzte, erkannte er schnell, was es war. Dieser Mann, von dem wir jetzt sprechen, Philippus, sah, wie das geschah und lief um den Berg herum, etwa 15 Meilen, zu einem Freund, der mit ihm die Heilige Schrift studiert hatte. Und dieser Mann hieß Nathanael. Er muss einen Hain besessen haben und war gerade im Hain und betete, als Philippus ankam. Sie waren beide Hebräer und warteten auf die Ankunft des Messias. Als Philippus ihn fand, sagte er, komm und sieh, wen ich gefunden habe, Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Und da Nathanael ein großer Mann war und wusste, dass Nazareth eine schäbige Stadt war, fragte er, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Er sagte, komm und sieh. Das ist eine der erstaunlichsten Aussagen. So viele Menschen machen sich auf den Weg und kritisieren irgendetwas, anstatt es sich zu Herzen zu nehmen, zu prüfen und zu sehen, ob es richtig ist. Hätten die Schriftgelehrten das mit Jesus Christus gemacht, wäre das jüdische Volk nicht in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Seht ihr? Und die Welt und die Gemeinden wären nicht so, wie sie jetzt sind. Die Menschen, wir wären nicht so, wie wir sind, wenn wir die Heilige Schrift studieren würden und wenn Gott etwas erschaffen würde. Wir wissen, dass es viele Fanatiker gibt. Das war schon immer so und wird immer so sein, bis Jesus kommt. Aber dann werden falsche Propheten und falsche Christen und alles andere in der Welt auftauchen mit Zeichen der Zeit und so weiter. Aber er sagte, glaubt es nicht. Seht ihr? Aber beachtet, dass sie nicht darüber nachdachten, wer oder was er tat. Philippus sagte, kommt und seht selbst. Also gingen Philippus und Nathanael zusammen an der Seite des Berges entlang und kamen zu der Versammlung, in der Jesus sprach. Ungefähr so. Nun, ich weiß nicht, wie sie heraufkamen. Vielleicht stand er draußen im Publikum, vielleicht war er auch hier oben, wo Jesus für die Kranken betete. Nein, wir erfahren nicht, in welcher Situation sie sich gerade befanden. Aber als Jesus den Mann sah, sagte er, siehe, ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Nun seht euch an, womit er sich identifiziert, nachdem er sich gestern gezeigt hat. Seht, er hat nie große intellektuelle Reden gehalten. Wie ich schon sagte, gibt es keine Aufzeichnung darüber, dass er in Seminaren ausgebildet wurde. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat nie ein Wort geschrieben. Er schrieb etwas auf den Boden, nahm dann seine Hand und radierte es wieder aus. Warum hat er nichts geschrieben? Weil er das Wort war. Also, seht ihr, wenn sie nur gewusst hätten, dass er das Wort war, er war das fleischgewordene Wort selbst. Er war der fleischgewordene Gott. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Achte nur darauf, was er tat, als Philippus diesen überzeugten Juden zu sich holt und sagt, siehe ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Manche mag sagen, das konnte man an seiner Kleidung erkennen. Nein, alle Menschen aus dem Osten trugen Turbane, sie trugen Bärte, sie trugen Gewänder. Man hätte ihn nicht von einem Assyrer oder einer anderen Person unterscheiden können. Er trug einfach diese Art von Gewand. Er sagte, siehe, das ist ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Woher wusste er, dass er ein gerechter, ehrlicher Mann war? Er hätte ein Geächteter sein können. Er hätte auch ein Dieb sein können, der mit Philippus heraufkam. Er wusste nicht, aber er hatte einen Weg, es zu wissen. Und der Mann war so erstaunt, dass er sagte, Rabbi, was Lehrer bedeutet, wann hast du mich gesehen? Woher kennst du mich? Er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Seht ihr? Und was wusste dieser Gelehrte des Wortes dadurch? Er wusste, dass das ein Prophet war. Er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und Jesus sagte, weil ich dir das gesagt habe, hast du geglaubt, jetzt wirst du noch mehr sehen. Ihr seht, wie er sich selbst identifiziert hat. Nicht durch ein bestimmtes Kleid, nicht durch einen großen, berühmten Redner, nicht durch einen Doktortitel von irgendeiner Hochschule. Diese Dinge sind in Ordnung. Ich kritisiere sie nicht. Ich versuche nur etwas herauszuholen, das euch zeigen soll, wie es geht. Diese Konfessionen und Hochschulen und Verbände sind meiner Meinung nach in Ordnung, aber darüber reden wir jetzt nicht. Seht ihr, ich würde einen Mann lieber in religiöser Kleidung sehen, als wie einige dieser Frauen hier auf der Straße oder so. Würde ihn lieber so sehen, wenn er sogar ein Fanatiker in seiner Religion ist, dann würde ich ihn lieber so sehen, als irgendwo betrunken in einem Graben. Seht ihr, deshalb habe ich dazu nichts zu sagen. Aber was ich versuche zu sagen ist, dass wir versuchen, diese Person zu finden, Jesus. Das ist die Person, die wir zu finden versuchen. Was ist mit diesem Wort? Kann dieses Wort lügen? Nein, es kann nicht lügen und Gott sein. Gott kann nicht lügen. Und dieses Wort ist Gott. Die Bibel sagt, dass es das ist. Und jetzt versuchen wir herauszufinden, was er ist. Wie können wir ihn identifizieren? Nicht an Kleidung, nicht an Konfession, nicht an Reden. Wie werden wir ihn finden? Wir werden ihn in der Person finden, die er ist, die er jetzt ist. Beachtet, das ist die Art und Weise, wie sie ihn damals erkannten. Nicht an seiner Kleidung, nicht an seiner Ausbildung von seiner Schule. Er konnte nicht sagen, von welcher Schule er kam. Sie sagten, woher kommt dieser? Aus welcher Schule kommt er? Wir wissen nichts über diesen Mann. Sicher, sie hatten nirgendwo irgendwelche Aufzeichnungen über ihn. Aber er, so sind auch die Propheten aufgewachsen. Sie wussten nicht, woher sie kamen. Sie wussten nichts über Elia und die anderen. Sie kamen einfach aus dem Nichts und gingen wieder weg. Das ist alles, was sie wissen. Es sind Männer, die Gott in die Finger bekommt. Männer wie euch kann Gott erreichen und sich selbst verkünden, damit er eine Generation, eine Nation und eine Welt gerecht richten kann. Denn irgendwo muss das Wort ja hin und Gott sorgt dafür, dass die Auserwählten es hören können. Nun erfahren wir, dass Jesus, als er sprach und erkannte, dass es Menschen gab, die, leere Stelle auf dem Band der Übersetzer, es gab diejenigen, die dort standen und sich vor ihrer Gemeinde verantworten mussten. Es gab diejenigen, die sich vor ihren Konfessionen verantworten mussten, seien es Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer, was auch immer sie sein mochten. Und so standen sie da und sagten, dieser Mann macht das durch den Beelzebub. Er ist ein Wahrsager, mit anderen Worten, er ist ein Telepath. Er liest ihre Gedanken. Jesus nimmt ihre Gedanken wahr. Sie brauchten es nicht laut auszusprechen. Er wusste, was sie dachten. Er fing ihre Gedanken auf. Er ist heute noch derselbe wie damals. Er weiß, was du denkst. Versteht ihr? Wenn er das Wort ist, muss er auch das Wort bleiben. In Hebräer 4 heißt es, das Wort Gottes ist schneller, mächtiger und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und kann die Gedanken des Herzens erkennen. Was bedeutet das? Das Wort Gottes kann die Gedanken in deinem Herzen erkennen. Genau das war er, das Wort. Und das Wort konnte die Gedanken des Herzens erkennen. Seht ihr, das ist es, was das Wort war. Das hätten sie wissen müssen, denn das ist der Grund. Er erkannte ihre Gedanken, sah sie an und er sagte, ich werde euch das vergeben. Denn er war noch nicht gekreuzigt worden. Der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Aber, sagte er, wenn der Heilige Geist gekommen ist, um dasselbe zu tun, was er tat, denn er hatte es ihnen versprochen, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch an das erinnern, was ich euch gelehrt habe und wird euch zeigen, was in Zukunft sein wird. Seht ihr? Wenn er kommt, um dasselbe zu tun, was ich tue, wird kein einziges Wort dagegen vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Seht ihr? So streng wird es in diesen letzten Tagen sein. Seht ihr? Es wird sich trennen. Seht ihr? Dann kann Gott in seinem Gericht, wie damals in Eden, mit Recht sagen, du hast es gesehen, du weißt es. Ich habe es bewiesen und ihr habt es nicht geglaubt. Das war's. Seht euch an, was er tat, als er dies tat, was er sagte. Philippus sagte, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus sagte ihm, dass noch größere Dinge als diese gesagt werden würden. Und das war zu den Juden. Es gibt 3 Bevölkerungsgruppen auf der Erde, so sehr wir das auch glauben wollen. Juden, Heiden und Samariter. Wir haben immer, Gott ist perfekt in 3. Und es gibt 3 Söhne Noahs. Aus diesen 3 Söhnen entstanden die ganze Bevölkerung der Erde. Wir finden nun den Heiligen Geist. Petrus wurde am Tag vor dem Pfingsttag die Schlüssel zum Königreich gegeben. Wir erfahren, dass er es den Juden am Pfingsttag geöffnet hat. Und er ging hinab nach Samaria und öffnete es für sie. Er kam zurück zum Haus des Cornelius und öffnete es dort. Er brauchte es nicht mehr zu tun, denn der Heilige Geist wurde der ganzen Welt offenbart. Seht ihr? Genauso. Ihr erinnert euch, Philippus ging hin, predigte den Samaritern und taufte sie auf den Namen des Herrn Jesus, aber der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen. Das ist richtig. Das sind die Juden, die Heiden, diese 3 Bevölkerungsgruppen. Nun, wir Heiden, wir waren Heiden, Römer, Griechen und so weiter. Wir haben Götzen angebetet. Wir haben nicht nach einem Messias gesucht. Wir hatten keine Zeit für einen Messias. Wir hatten unsere eigenen Götter, die unsere Vorväter, aber die Juden haben nach einem Messias Ausschau gehalten und die Samariter auch, denn sie waren halb Jude und halb Heide. Nun wird Jesus denen erscheinen, die nach ihm Ausschau halten, nur denen, das ist alles. Den Ungläubigen gegenüber ist er nicht verpflichtet, aber den Gläubigen gegenüber ist er verpflichtet. Er ist verpflichtet, die Gläubigen am jüngsten Tag aufzuerwecken, aber nur die Gläubigen. Wir stellen fest, dass Jesus sich hier den Juden zu erkennen gegeben hat. Wir haben viele andere, wir könnten den blinden Bartimäus nehmen, aber um die Zeit zu sparen, viele andere wurden durch die Heilige Schrift bekannt gemacht, die ihnen genau beweist, dass er der Messias ist, weil er ein Prophet ist. Der Herr, unser Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir ähnlich ist. Sie hatten keine Propheten gehabt, aber diejenigen, die sich von der Idee verabschiedet hatten, dass er ein Prophet war, mussten ihnen eine Antwort geben, also sagten sie einfach, es wäre ein Teufel, eine Hexe oder ein böser Geist, der das tut. Und er sagte, es war eine unverzeihliche Sünde, das Werk des Heiligen Geistes, einen bösen Geist, ein böses Ding zu nennen, dass der Heilige Geist kam und sein Wort offenbarte. Warum? Es war prophezeit worden, dass Jesus genau das tun würde. Als er es den Juden mitteilte, sagte er, nun, wer von euch kann mich verdammen? Wer von euch kann mich der Sünde beschuldigen? Sünde ist Unglaube. Wenn, er sagte, sucht in der Schrift, denn in ihr glaubt ihr, das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Sie hätten es wissen müssen. Sie dachten, sie wüssten es, aber das haben sie nicht. Denn dann hätten sie gewusst, dass er das Wort ist, das dort steht. Er konnte die Gedanken in ihren Herzen und so weiter erkennen und genau das tun, was die Propheten taten. denn er war mehr als ein Prophet, er war der Gott der Propheten. Er war das Haupt und der Letzte der Propheten. Heute spricht er selbst und zwar durch seine Gemeinde. Wenn wir hier bemerken, dass er sich vollkommen mit den Juden identifiziert hat, dass er der Messias war, indem er bewies, dass er der Prophet war, das wissen wir. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht durch seine Kleidung, nicht durch sein Reden, durch nichts anderes als durch sein. Und dann sagten sie nun, er trieb die Teufel aus. Er behauptete, dass die Pharisäer dasselbe taten. Er sagte, wenn ich die Teufel austreibe durch den Finger Gottes, durch wen treiben eure Kinder sie aus? Seht ihr, sie trieben also auch Teufel aus. Seht ihr, aber er trieb sie mit dem Finger Gottes aus und sagte, dann ist das Reich Gottes nahe zu euch gekommen. Jetzt erfahren wir, dass das, was ihn genau als den Messias auswies, der Prophet war, denn Messias bedeutet der Gesalbte. Und mit was gesalbt? Mit dem Wort. Das gesalbte Wort ist wie ein Samenkorn, das mit Wasser begossen wird und auf dem richtigen Boden genau das hervorbringt, was es verheißen hat. Das ist der Grund, warum er sagte, wer kann mich verdammen? Wer kann mir sagen, dass ich, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaub mir nicht. Und das ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn ich nicht tue, was dieses Wort für diese Generation versprochen hat, dann glaub mir nicht, sagte er. Oh, wäre es nicht wunderbar, wenn die Gemeinde heute dasselbe sagen könnte, wenn wir dort stehen könnten. Wenn wir die Werke Gottes nicht tun, dann ist es nicht Gott. Und überall, wo Gott ist, geschieht Übernatürliches, denn er ist übernatürlich. Seht ihr, er ist ein Geist. Gott ist ein Geist. Jetzt erfahren wir, dass er nach Jericho hinunterging, aber er musste durch Samaria gehen. Samaria liegt rings um den Berg. Jericho liegt am Fuße des Berges. Aber auf seinem Weg nach unten geht er nicht direkt nach Jericho hinunter, sondern über Samaria. Ich frage mich, warum? Und er kommt in eine Stadt namens Sychar. Und sie schicken die Jünger dorthin, um etwas Proviant zu besorgen. Und während sie diese Lebensmittel kauften, setzte er sich an einem Brunnen nieder. Es war ein Brunnen, ein kleiner Aussichtspunkt an einem öffentlichen Versammlungsort für die Menschen, die Wasser brauchten. Und er ist heute noch da. An der Mauer wuchsen Weinreben und Jesus saß an der Mauer. Und als er dort saß, kam eine junge Frau aus der Stadt. Wir würden sie heute als eine Frau mit schlechtem Ruf bezeichnen. Und vielleicht wurde das Mädchen dorthin getrieben und ihre Eltern ließen sie auf der Straße frei. Und ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, der Frau ist wirklich etwas zugestoßen. Wir erfahren es nicht in der Bibel, aber seht euch an, was mit dem Herzen der Frau geschehen ist. Seht ihr? Sie kam raus, um Wasser zu holen und es muss gegen Mittag gewesen sein. Gewöhnlich gehen die Mägde auch heute noch früh morgens hinaus und holen ihr Wasser und tragen es in ihren großen, irdenen Gefäßen auf dem Kopf, damit sie ihr Trinkwasser und ihre Hausarbeit und was auch immer sie tun wollen, erledigen können. Und diese junge Frau kam gegen Mittag heraus. Und warum? Sie konnte nicht mit dem Rest des Volkes, den guten Menschen, in Zusammenhang gebracht werden. Sie durfte nicht unter ihnen erwischt werden. Sie würden sie meiden und sie fühlte sich schlecht dabei, also blieb sie zurück. Sie wusste, was für ein Leben sie führte, also hielt sie sich von den religiösen Menschen fern. Als sie nun herauskam, bemerkte sie vielleicht gar nicht, wer dort an der Wand saß. Und diese Krüge, die sie haben, das nenne ich sie. Sie sind, manche nennen sie auch Eimer, sie haben einen Henkel, sie sind aus Ton gemacht. Und sie haben eine Winde und nur die beiden Haken, die da reingehen. Sie lassen sie in den Brunnen hinunter. Sie kippen um, füllen sich mit Wasser und winden sie wieder nach oben. Und sie packen es auf ihrem Kopf und an ihren Hüften, während sie gehen. Und diese Frau war gerade dabei, den Haken über den Krug zu schlagen und wollte ihn gerade hinunterlassen, als sie eine Stimme hörte, die sagte, »Frau, bring mir etwas zu trinken.« Und sie schaute hinüber, um zu sehen, wer das war. Und da saß ein Jude mittleren Alters, mehr oder weniger. Er war damals etwa 32 oder 33 Jahre alt. aber er muss etwas älter ausgesehen haben, als er war, denn es heißt in Johannes 6, dass er 50 gewesen sei. Er sagte, du bist ein Mann, der nicht über 50 Jahre alt ist und du sagst, du hast Abraham gesehen. Jetzt wissen wir, dass du verrückt bist. Du bist wahnsinnig, das heißt verrückt. Du hast einen Teufel. Er sagte, bevor Abraham war, ich bin. Seht ihr, er muss ein bisschen ergraut sein oder so. Er saß da und sah aus wie ein Mann mittleren Alters. Und sie sagte, das ist doch nicht üblich. Es gab eine Trennung zwischen ihnen. Sie hatten nichts miteinander zu tun. Sie sagte, es ist nicht üblich, dass ihr Juden die Samariter um einen solchen Gefallen bittet. Er sagte, aber wenn du wüsstest, mit wem du da redest. Seht, oh, da ist es. Wenn wir nur wüssten, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir das lesen, seht ihr. Wenn ihr betet, Jesus sagte, wenn ihr bittet, glaubt, dass ihr bekommt, worum ihr bittet, seht ihr. Wenn du nur wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um Wasser bitten und ich würde dir Wasser bringen, das du nicht aus diesem Brunnen bekommst. Und das Gespräch ging noch eine Weile weiter. Sie sagte, nun unser Vater, da sie eine Samariterin war, sagte sie, unser Vater Jakob hat diesen Brunnen gegraben. Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und das Vieh getränkt und so weiter. Er aber sagte, ihr sagt doch, betet in Jerusalem an und andere betet auf diesem Berge an und so weiter. Er sagte, wir Juden, die Rettung kommt von den Juden. Wir wissen, was wir anbeten. Aber sagte er, hör mich an. Die Zeit kommt und ist jetzt, wo der Vater die wahren Anbeter sucht, die in Wahrheit und im Geiste anbeten. Seht ihr, im Geist und in der Wahrheit. Und ihr Gespräch ging noch eine Weile weiter. Was hat er getan? Nun, ihr müsst einfach meinem Wort Glauben schenken. Ich glaube, er wollte herausfinden, was sie bedrückte und was auf ihrem Herzen lag. Nun, erinnert euch, der Vater hatte ihn dorthin geschickt, ich muss durch Samaria gehen. Und er sagte, das ist in Johannes 4. In Johannes 5, 19, als er den Mann am Tor der Schönen geheilt hatte, wissen wir, dass es war am Teich von Bethesda. Er heilte diesen Mann und wurde gefragt, warum er nicht alle anderen geheilt hat. Nun, dieser Mann, dort lagen Menschen, die lahm, verdorrt und blind waren. Und er kam hierhin, ging durch diesen Teich, ging zu einem Mann, von dem ich nicht weiß, was er hatte. Vielleicht hatte er TBC, ein Prostataleiden oder so etwas. Er war zurückgeblieben, er hatte es schon seit 38 Jahren, es würde ihn nicht umbringen. Er konnte gehen, er konnte runtergehen. Aber merke, er kam mitten durch einen Teich voller Menschen, die zu Tausenden am Schafstor lagen und darauf warteten, dass sich das Wasser bewegte. Gott hatte schon immer einen Weg für göttliche Heilung für die Menschen. Und so hätte derjenige, der zuerst hineinging, genug Glauben gehabt. Er hätte die Wirksamkeit des Wassers genommen, er wäre geheilt worden. Aber seht, dieser Mensch, Jesus, der Gott der Schöpfung selbst, kam durch das Tor und mischte sich unter das Volk, denn er hatte Mitgefühl. Glaubt ihr, dass er Mitgefühl hatte? Die Versammlung sagt, Amen. Haltet einen Moment inne und denkt über Folgendes nach. Da ist eine Frau mit einem Baby, mit einem Wasserkopf, der vielleicht so groß ist, einfach vorbeigegangen. Und hier war ein blinder Mann, der sagte, habe doch jemand Erbarmen mit mir und setze mich in den Teich. In der Bibel steht, dass sie lahm, blind und verdorrt waren. Ein armer Mann lag da, dessen Arme wahrscheinlich nicht so groß waren. Oder eine kleine Mutter mit mehreren Kindern zu Hause, an der barmherzige Jesus vorbeiging. Ist das nicht seltsam? Und doch voller Mitgefühl. Aber so ist die Bibel. Jeder, seht ihr, jetzt passt auf. Wir wissen nicht, was Mitgefühl bedeutet. Beachtet ihn. Er fand einen Mann, der auf einer Pritsche lag und gehen konnte. Und er sagte zu ihm, willst du gesund werden? Warum gerade der? Seht ihr, warum gerade der? Schau zu und er wird es dir sagen. Jesus wusste, dass dieser Mann all die Jahre in dieser Zeit gelebt hatte. Versteht ihr, all die Jahre. Er heilte ihn und sagte ihm, er solle sein Bett nehmen und nach Hause gehen. Und das tat er. Sie fanden ihn, als er sein Bett packte und fanden Jesus und brachten ihn vor Gericht. Hört, was er sagte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das ist das Mitgefühl, den Willen Gottes zu kennen und ihn dann zu tun. Seht ihr? Der Sohn kann nichts anderes tun als das, was er sieht, nicht was er hört. Nicht seht ihr, was er sieht, dass der Vater tut, das tut auch der Sohn. Er muss also eine Vision gehabt haben, dass er durch Samaria gehen musste. Und er wusste, dass diese Frau dort sein würde. Und weil er das wusste, kam er einfach hinauf und schickte die Jünger weg. Dann wusste er nicht mehr, was zu tun war, als die Frau anfing, diese Fragen zu stellen und so weiter. Also wartete er einfach darauf, dass der Vater ihm das zeigen würde. Und als er herausfand, was ihr Problem war, wie viele wissen, was es war? Sie hatte zu viele Ehemänner. Also sagte er zu ihr, geh, hol deinen Mann und komm her. Warum, sagte sie, ich habe keinen Mann. Das sah wie eine direkte Zurechtweisung aus, seht ihr? Aber, sagte er, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hattest 5 und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Damit hast du richtig gesagt, dass du keinen Mann hast. Achte auf diese kleine Frau. Wisst ihr, sie könnte 90% der Geistlichen von heute das Evangelium lehren. Seht ihr, warum standen diese Priester da und nannten ihn Beelzebub? Obwohl ihre Bibel genau das sagt, ist das richtig. Und hier steht eine Prostituierte, eine Frau mit schlechtem Ruf. Und als er das zu dieser Frau sagte, sagte sie nicht, nun, du bist Beelzebub. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Achte nun auf ihre Aussage. Ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, dass wenn der Messias kommt, welcher Christus genannt wird, wir darauf warten, dass er kommt. Und wenn er kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Das ist es, was er tun wird. Das war das Zeichen des Messias gestern. Das ist auch heute noch das Zeichen des Messias. Seht ihr? Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Aber wer bist du? Das war die Frage. Ich weiß, dass du ein Prophet bist. Wir haben seit Hunderten von Jahren keinen mehr gehabt. In dem Brief meines Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters steht, dass sie einen Propheten hatten. Den letzten, Maleachi, vor 400 Jahren und etwas mehr Jahren. Seitdem hatten wir nie wieder einen Propheten in Israel. Aber hier steht ein Mann, der mir das sagt. Du bist ein Prophet und wir suchen nach dem Messias. Jesus sagte, ich bin er, der zu dir spricht. Das ist seine Identifikation. So hat er sich gegenüber Israel identifiziert. Hier ist er bei den Samaritern und identifiziert sich selbst. Ich bin er, der mit euch redet. Und das hat sie nie in Frage gestellt. Seht ihr, Leben war von Gott vorherbestimmt. Und egal wie sehr die Pharisäer versuchten, religiös zu sein, Jesus sagte, sie waren verblendet. Er sagte, hat nicht Jesaja von euch gesagt, ihr habt Augen und seht nicht? Ihr habt Wissen und versteht es nicht? Ihr seid ein Redner, aber wisst nicht, wovon ihr redet? Ihr seid, seht ihr, ihr habt all diese Dinge? Denn Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zieht und alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Und das hat er gesagt, nicht wahr? Die Versammlung sagt, Amen. Seht ihr, was war das? In der Bibel im Hebräerbrief und im Buch der Offenbarung steht, in den letzten Tagen, wenn der Antichrist auf der Bildfläche auftaucht, der dem Echten so ähnlich ist, würde er die Auserwählten verführen, wenn es möglich wäre. Aber, und dann sagte er wieder, er verführte alle auf der Erde, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Seht ihr, ihre Namen wurden in das Buch des Lebens, das Buch der Erlösung geschrieben. Jesus kam, um diejenigen zu erlösen, deren Namen im Buch stand. Und wenn der letzte Name erlöst ist, nimmt das Lamm das Buch und geht weg. Das ist alles. Die Erlösung ist vorbei. Es ist geschlossen. Diese, und was war sie? Sie war eine, die ihren Namen dort hatte. Egal in welchem Zustand sie sich befand, sobald das wahre Licht des Evangeliums auf die kleine Prostituierte fiel, erkannte sie es. Und warum? Es war etwas da, das es auslöste. Seht ihr, sie hat es erkannt. Ihr könnt Wasser in Benzin gießen, das wird es nur behindern. Aber lasst einmal ein bisschen Feuer hinein und seht, was passiert. Es braucht den Funken des Glaubens an das Wort Gottes. Wenn sie erkennen, dass es die Wahrheit ist, passiert etwas. Sie stellte keine einzige Frage mehr. Sie wusste, dass das der Messias war. Und warum? Er hatte sich vollständig zu erkennen gegeben. Genau wie Philippus sagte, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Die anderen dort sagten, das ist, er ist ein Wahrsager. Das ist es, was er ist. Er sagte, das kann euch nicht vergeben werden, wenn der Heilige Geist es tut. Seht ihr? Das sagte er. Aber nun seht hier, wie er sich ihr zu erkennen gab. Und sie lief schnell in die Stadt und sagte zu den Männern. Nun mal ehrlich, wenn hier jemand aus dem Osten ist, dann ist die Bibel ein neues Buch für einen Mann aus dem Westen, wenn er einmal in den Osten geht, denn die Bräuche sind immer noch dieselben. Sie hatte kein Recht, in die Stadt zu gehen, um mit den Männern zu reden. Sie könnte es nicht tun. Sie würden ihr wirklich nicht zuhören. Aber sie hatte eine Botschaft, die sie nicht aufhalten konnte. Seht ihr, sie hatte das Leben gefunden, etwas, das sie beeindruckte. Sie lief in die Stadt und sagte den Männern, kommt, seht den Mann, der mir die Dinge erzählt hat, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Ist das nicht das, wonach wir gesucht haben? Erkannt als der Messias? Und die Bibel sagt, dass Jesus, als er in die Stadt kam, das nicht noch einmal tat, nicht zu ihnen. Aber sie glaubten, was die Frau sagte und nahmen ihn an. Er heilte keine Kranken. Er wusste, dass Philippus kommen würde, um das zu tun und sie wieder aufrichten, nachdem der Heilige Geist gekommen war. Also ließ er sie einfach wissen, dass er der Messias war. Schaut, die Juden haben Jesus erkannt. Er wurde am Ende ihrer Zeitrechnung als Messias erkannt. Und so hat er es getan. So war es auch bei den Samaritern. Sie suchten nach einem Messias. So hat er sich als Messias zu erkennen gegeben. Nun ist es 2000 Jahre her, dass die Heiden das Evangelium empfangen haben. Jetzt geht unser Zeitalter zu Ende. Das Gemeindezeitalter, wir beenden es. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Er ändert seine Pläne nie. Und wenn er heute Abend unter uns steht, wäre er kein Mann mit großen klerikalen Kleidern, der Reden hält oder Vorträge hält oder so etwas, sondern er würde uns beweisen, dass er der Messias ist. Seht ihr, als er hier auf der Erde war, sagte er, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Achtet ganz genau darauf. In den Tagen von Sodom und zu allen Zeiten gab es drei Klassen von Menschen. Drei ist eine vollkommene Zahl, wie wir wissen. Und sieben ist die Vollendung. 40 ist die Versuchung, 50 ist das Jubeljahr. Ihr kennt die Mathematik der Heiligen Schrift. Aber beachtet, dass es in Sodom drei Klassen von Menschen gab. Da waren die Sodomiter, das waren die Ungläubigen. Dann gab es Lot und seine Gruppe, die lauwarmen Gläubigen, die natürliche Gemeinde. Da war Abraham der geistliche Auserwählte, der aus Sodom in die Wüste hinauszog. Seht, eines Tages kamen drei Engel vom Himmel herab. Die Sünden von Sodom waren ungefähr so schlimm, wie es heute in der Welt ist. Sie kamen herunter. Sie sahen aus wie Menschen und trugen Kleider, wie Menschen sie tragen. Sie waren mit Staub bedeckt und ihre Füße waren schmutzig vom Gehen. Und Abraham, der unter der Eiche saß, sah sie von Weitem kommen. Wir beziehen uns jetzt auf das, was Jesus gesagt hat, dass es in der Endzeit, kurz vor seinem Kommen, geschehen wird. Denkt daran, dass die Sodomiter Heiden waren. Beachtet nun, dass diese Männer hier auftauchen. Und Abraham merkte, dass diese Männer anders waren als die gewöhnlichen Fremden. Es gibt einfach etwas, wenn ein Gläubiger einen Gläubigen trifft, wenn ein Gläubiger das Wort trifft, wenn sie so etwas wie diese Frau sehen, dann sind sie dazu bestimmt. Sie können einfach nicht anders, als daran zu glauben. Das ist etwas, das ihnen widerfährt. Sie haben es verstanden. Und als Abraham diese Männer kommen sah, ging er hinaus. Und er sagte, mein Herr, willst du nicht vorbeikommen und mich ein wenig Wasser holen lassen, damit ich dir die Füße waschen kann? Und ich gebe dir ein bisschen Brot in deine Hand und mache dich auf dem Weg, denn das ist es, wofür du vorbeikommst. Sie gingen zur Seite. Im großen Hauptzelt wohnte Abraham. Und viele seiner Knechte, genug um eine Armee zu bekämpfen, lebten in der Nähe. Sie waren Viehhirten. Also rannte er hinein und sagte zu Sarah, seiner Frau, geh und knete etwas Mehl oder Schrotmehl. Ihr wisst schon, es kneten sieben und so weiter. Und backe mir Kuchen und lege sie auf den Herd. Und dann ging er zur Herde, fand ein fettes Kalb und schlachtete es und gab es einem Knecht und sage, mache daraus ein paar Steaks. Und er ging hinaus und sprach mit den Männern. Schnell ging er zurück und holte Mehl und Brot, Milch und Fleisch und kam heraus, um es ihnen vorzusetzen. Und die Bibel sagte, sie haben gegessen, sie aßen. Und ihr seht, dass der eine Mann immer wieder nach Sodom schaute. Und er sagte, ich werde das nicht geheim halten. Zwei von ihnen standen auf und gingen weiter. Sie gingen hinunter nach Sodom. Ein moderner Billy Graham und ein Oral Roberts. Und so machen sie sich auf den Weg zu den Sodomitern, um das Evangelium zu verkünden, so wie Billy Graham und sie es tun. Ist euch das schon mal aufgefallen? Behalte das jetzt. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber das hatten wir doch schon geistlich gesehen. Ihr dürft die Dinge nie auf der natürlichen Ebene betrachten. Schaut auf den Geist von allem. Wenn ihr eine Stadt betrachten wollt, seht euch den Geist der Stadt an. Wenn ihr euch eine Familie anschaut, schaut euch den Geister in der Familie an. Schaut euch einen Menschen an, schaut auf den Geist in ihm. Alles, was ihr euch anschaut, muss ein Motiv und ein Ziel haben. Seht ihr? Und wisst ihr, all die großen Männer, die wir hatten, Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin und so weiter, es gab noch nie einen Mann, der einen Dienst in der nominellen Gemeinde ausübte, der mit H-A-M endete, wie A-B-R-A-H-A-M, G-R-A-H-A-M. Das gab es noch nie. Er ist mitten in Sodom, deshalb ist er hier. Der Mann verrichtet ein wunderbares Werk. Das ist der Ort, an dem er sein soll, denn H-A-M bedeutet Vater der Völker. Seht ihr? Einer von ihnen ging dorthin, um den Sodomitern zu predigen. Sie gingen dort hinunter. Einer von ihnen blieb hier bei Abraham zurück. Beachtet, dass er ein paar Tage zuvor noch Abraham hieß. Sie war Sarai, nicht Sarah. Seht ihr? Es ist R-A und jetzt A-B-R-H-A-M. Und er rief ihn bei seinem neuen Namen. Abraham, wo ist deine Frau? S-A-R-A-H, Sarah. Wo ist sie? Damals waren die Frauen ein bisschen anders als heute, denn sie mischten sich nicht in die Geschäfte ihrer Männer ein. Sie hielten sich zurück, blieben, sie war wieder im Zelt. Also sagte er, sie ist im Zelt hinter dir. Er sagte, Abraham, ich, das persönliche Fürwort, ich werde dich besuchen, wie ich es dir verheißen habe. Wer war das? Seht ihr, wer war diese Person, die dort in staubigen Kleidern saß? Ich werde dich besuchen, so wie ich es dir verheißen habe. Und Sarah, die eine alte Frau war, lachte, wie wir es heute nennen würden, über sich selbst. Ich, eine alte Frau? Sie war jetzt 100 Jahre alt, versteht ihr? Sie sagte, ich, eine alte Frau, alt und mein Herr, das war ihr Mann, ist auch alt und hat Vergnügen. Jetzt sind wir ein gemischtes Publikum, aber ich, ihr hört auf euren Arzt, ich bin euer Bruder. Seht, so sicher wie eine Gesellschaftsangelegenheit ist es nicht mehr. Viele, viele Jahre und so hatten sie keine Familienangelegenheit mehr. Und er sagte, ich habe Vergnügungen mit meinem Herrn, obwohl er alt war. Sie bezweifelte es. Und der Engel, der Gesandte, der Mensch in Menschengestalt, der das Kalb einer Kuh aß und ihre Milch trank und Brot aß, sagte, warum hat Sarah hinter mir gelacht? Seht ihr, denkt darüber nach. Jesus sagte, das würde sich wiederholen, wie es war. Was soll das? Denke daran, dass er das nicht unten in Sodom getan hat. Er hat dieses Zeichen hier oben nur der auserwählten Gruppe gegeben, die nicht im Feuer sein wird. Denk daran, das war kurz bevor die bekannten heidnischen Reiche verbrannt wurden. Und genau das wird jetzt auch passieren. Das ist es, wonach wir suchen, genau jetzt. Gott, sagte Jesus, wird sich, anders gesagt, in den letzten Tagen in Menschen offenbaren. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Und vergiss nicht, dass die Auserwählten danach nie wieder ein Zeichen gesehen haben. Nicht ein einziges Mal ist Gott Abraham danach erschienen. Nichts anders in der Welt, aber Sarah wurde sofort in eine junge Frau verwandelt und Abraham in einen jungen Mann und sie gingen hinunter. Und Abimelech verliebte sich in sie und wollte sie heiraten und sie war 100 Jahre alt. Und sie brachte dieses Kind zur Welt. Warum? Sie waren auf der Suche nach einem verheißenen Sohn. Und das ist es, wonach wir heute suchen, einen verheißenen Sohn. Und bevor dieser verheißene Sohn kommt, soll die auserwählte Gemeinde sehen, wie Gott sich im Fleisch manifestiert, die Geheimnisse des Herzens offenbart und die Dinge erkennt, die wir getan haben. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Erinnert euch an denjenigen, der heute Abend in Sodom eine Botschaft überbrachte, ein edler Bruder Billy, G-R-A-H-A-M, nur 6 Buchstaben, G-R-A-H-A-M. Sein Name war A-B-R-A-H-A-M, der Botschafter für die nominelle Gemeinde, der es ihnen verkündigte. Genau. Und was hat er getan? Nur ein einziges Wunder hat er getan, sie blind geschlagen. Und wer das Wort predigt, der schlägt die Ungläubigen blind. Ja, er glaubte. Natürlich glaubte er das, aber er wurde zu diesen Politikern gesandt, um sie zu schlagen, sagte er. Und das ist genau richtig. Also ist er dort unten im Babylon der Welt, in einem modernen Sodom und predigt zu den Konfessionen, während er auf sie einprügelt. Und die Menschen nehmen es nicht einmal aufrichtig an. Neulich Abend in Los Angeles bei der großen Kundgebung sahen wir Hunderte und Aberhunderte, die aufstanden, um Entscheidungen zu treffen. Junge Leute, Teenager, die sich gegenseitig schlagen, Kaugummi kauen, sich an den Haaren ziehen und sich aufführen, um eine Entscheidung zu treffen. Kein Wunder, dass es ein Babylon ist. Kein Wunder, dass es ein Sodom ist. Die ganze Stadt ist bereit, verbrannt zu werden. Gott ist hier. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Seine Macht ist heute noch genauso groß wie damals. Er wird nicht versagen. Er kann nicht versagen. Er ist Gott. Er muss Gott bleiben. Richtig. Meine Herren, wir möchten Jesus sehen, nicht nur die Mechaniker hören, die Dynamik von ihm sehen. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. In dieser Woche werden wir nach ihm Ausschau halten. Wir werden nach ihm Ausschau halten, um unter uns zu wandeln und uns zu zeigen, dass er gestern, heute und für immer derselbe ist. Als er gekreuzigt wurde, kamen die alten Kritiker, die betrunkenen römischen Soldaten und legten ihm einen Lappen um das Gesicht und schlugen ihm auf den Kopf und sagten, wenn du ein Prophet bist, prophezeie und sage uns, wer dich geschlagen hat. Seht ihr? Er hat kein Clown für den Teufel gespielt. Er hat nie seinen Mund aufgemacht und ein Wort gesagt. Natürlich wusste er es. Sie hatten den Stab weitergereicht und gesagt, sag uns, wer dich geschlagen hat, und wir werden dir glauben. Seht ihr, das sind die Kritiker. Sie haben es nicht geglaubt. Er war ein Prophet, aber er hat sich nicht zum Clown für die Leute gemacht. Das sind keine Nebenschauplätze. Es geht nicht um eine Plattformshow. Es geht um die Gegenwart von Jesus Christus. Es ist seine Macht unter den Menschen und wir müssen sie mit tiefer Aufrichtigkeit betreten. Satan auch, wenn du der Sohn Gottes bist. Du hast gesagt, du könntest Wunder tun. Lass mich sehen, wie du dies oder das tust. Er sagte, geh hinter mich, Satan. Es steht geschrieben, sagte er, dass ihr den Herrn dienen sollt und nur ihn sollt ihr anbeten. Wir haben also Oder ihr sollt den Herrn anbeten und nur ihm alleine sollt ihr dienen. Dadurch wissen wir, dass er derselbe ist. Wenn wir heute Abend kommen, finden wir heraus, ob Jesus kann nicht versagen, denn er war Gott. Er ist das Wort. Das Wort und Christus sind derselbe. Wenn das Wort verheißt, dass dies in den letzten Tagen geschehen soll, dann wird der Geist Elias am letzten Tag über die Völker kommen und die Herzen der Kinder zu den Vätern, zur Lehre und zu den Prinzipien der Bibel zurückbringen. Sie haben sich in Konfessionen und Organisationen verirrt. Und die große Macht Gottes wird über die Menschen kommen mit einem Friedensmeister, der ihre Herzen dazu bringt, sich daran zu erinnern, dass er immer noch Gott ist, dass er Gott ist. Jesus hat versprochen, dass seine Gläubigen die Dinge tun werden, die er getan hat. Die Werke, die ich tue, jemand sagte, oh, das tun wir. Wir tun größere Werke. Ich sagte, tut einfach die Werke, die er getan hat. Das hat er gesagt. Seht ihr? Tut das zuerst. Er sagte, nun, wir haben hier konfessionelle Brüder, die das Evangelium in der ganzen Welt predigen. Er konnte es nicht tun. Ich sagte, dann tut zuerst die Werke, die er getan hat, und dann werden wir darüber reden. Hältst du Belehrungen? Aber Jesus hat nie gesagt, geht in alle Welt und lehrt dies oder lehrt das. Er sagte, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Predigen heißt, die Kraft des Heiligen Geistes zu bekunden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, und das geschieht nicht durch Belehrung, das stimmt, sondern durch den Glauben. Es kommt nicht durch Belehrungen. Es geschieht durch die Gegenwart des lebendigen Gottes, der sich im menschlichen Fleisch bewegt und beweist, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer. Das ist richtig. Er bleibt immer derselbe. Es ist einfach. Die Einfachheit ist es, die den intellektuellen Verstand abschreckt. Das ist es, was sie dazu brachte, Jesus nicht zu glauben. Wie kann ein Mensch, wie kannst du, der du in Sünde geboren wurdest, kommen und uns lehren, was wir tun sollen? Wir sind Priester. Unsere Väter waren Priester, unsere Großväter. Wir kennen die Bibel in- und auswendig. Und du kommst und willst uns sagen, was wir tun sollen? Er sagte, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und seine Werke werdet ihr tun. Seht ihr? Das war schon seltsam, so etwas zu einer Gruppe von Geistlichen zu sagen. Aber sie sagten, nun, wir haben Mose. Wir wissen es. Er sagte, wenn ihr Mose geglaubt hättet, würdet ihr mich erkennen, sagte er. Denn Mose hat von mir gesprochen. Mose hat von meinen Tagen gesprochen. Und wenn ihr den Worten von Mose nicht glauben könnt, wie wollt ihr dann mir glauben? Sicherlich. Er sagte, wenn ihr mir als Mensch nicht glauben könnt, dann glaubt den Werken, die ich tue. Sie bezeugen, wer ich bin. Nun, das ist das Gleiche. Der große Heilige Geist, der Messias, die Salbung, kommt heute auf uns und bringt genau sein Leben hervor. Genauso wie Beethoven wieder Beethoven hervorbringen würde. Wenn das Leben von Beethoven in mir leben würde, könnte ich Lieder komponieren. Wenn das Leben von John Dillinger in mir leben würde, wäre ich ein Krimineller. Wenn das Leben eines anderen Menschen, was auch immer er war, in mir wäre, in meinem Leben. Und wenn das Leben von Jesus Christus in euch ist, dann werdet ihr genau das sein. Seht ihr, genau das ist es. Ihr werdet seine Werke tun. Jesus hat es so gesagt. Ich weiß, dass das für Leute, die nicht an das Übernatürliche glauben, sehr schwer ist. Ich bin spät dran, Freunde, aber lasst mich euch noch eines sagen zum Schluss. Verschließt eure Herzen nicht vor ihm. Kommt, seid einfach nur einsichtig, verständig. Seht, lest die Heilige Schrift und seht nach, ob diese Dinge richtig sind, ob das die Art und Weise ist, wie die Welt weiß, dass er der Messias ist, ob das die Art und Weise ist, wie er sich selbst identifiziert hat. Und wenn er es auf diese Weise tat, dann für die beiden Völker, sowohl für die Samariter als auch für die Juden, denn sie suchten nach ihm, während wir nach ihm suchen. Erinnert euch daran, dass sie seit tausenden von Jahren, seit über 2000 Jahren gelehrt wurden, dass er kommen würde und was er sein würde. Und als er kam, hat er sich auf diese Weise zu erkennen gegeben. Wenn er nun auch am Ende des heidnischen Zeitalters kommt, muss er sich auf dieselbe Weise identifizieren. sonst ist er nicht derselbe gestern, heute und für immer. Er gab ihnen, wenn er die Heiden mit einer intellektuellen Vorstellung antreten ließe, würde er ihnen sicher schaden, denn er hat das getan, um ihnen zu zeigen, dass er das Wort ist. Und das muss er auch tun. Auch wenn sie gelehrt waren, waren sie große religiöse Führer, die weit über das hinausgingen, was wir heute haben. Sie waren ein Volk, das nach den Gesetzen der Bibel regiert wurde. Das waren sie. Wir sollten es sein, aber wir wissen alle, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Die Menschen konnten damals nicht so leben, wie sie es heute tun. Männer, die 4 oder 5 Frauen hatten, wurde zu Tode gesteinigt. Und die Dinge, die wir heute tun und uns eine religiöse Nation nennen, wir könnten das nicht tun oder sie konnten es nicht tun. Im Gegenteil, wir könnten es, aber sie konnten es nicht tun. Männer mussten beschnitten werden. Das musste er, sonst wurde er gesteinigt. Wenn er am Sabbat zu viel Gewicht oder zu viel Tinte für einen Brief mit sich führte, wurde er zu Tode gesteinigt. Sie mussten religiös sein. Und sie studierten Tag und Nacht die Bibel und verpassten es trotzdem, ihren Messias zu erkennen, obwohl er mitten unter ihnen stand und die Bibel ihnen sagte, dass er genau das sein würde. Nun, das wissen wir. Wenn ich sage, habe ich eine Hand? Ich weiß nicht, ob sie einen Schatten wirft oder nicht. Nein, das ist zu viel Licht. Aber wenn man abseits des Lichtes steht und auf seine Hand schaut, sieht man, was der Schatten ist. Und wenn ihr eure Hand oder euch selbst noch nie gesehen habt, wenn ihr euren Schatten seht, wisst ihr, wie er in Wirklichkeit aussieht. Denn er spiegelt nur das wider, was ihr seid. Seht ihr? Jetzt wissen wir, was Christus als Schatten war, so wie er sich selbst gezeigt hat. Seht ihr? Und da wir wissen, was er getan hat, muss es sich jetzt in uns widerspiegeln. Das Evangelium, Christus, die Art und Weise, wie er sich damals widerspiegelte und die Art und Weise, wie er sich heute widerspiegelt, macht ihn gestern, heute und für immer zu demselben. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Lasst uns für einen Moment unsere Häupter zum Gebet neigen. Seid alle so ehrfürchtig, wie ihr nur könnt, nur für ein paar Augenblicke. Es tut mir leid, dass Billy keine Gebetskarten austeilen konnte. Das tut mir leid. Wir werden sie morgen im Gottesdienst verteilen oder wir warten. Habt ihr eine morgendliche Versammlung? Nein, es wird ein Abendgottesdienst sein. Kommt morgen Abend gegen 7 Uhr 15 und nehmt eure Gebetskarten entgegen. Wir werden für die Kranken beten, so der Herr will. Jesus Christus ist ein Heiler. Denkt daran, Freunde. Es gibt keinen Menschen, der heilen kann. Nein, es gibt keinen Menschen, der ein Retter ist. Jesus Christus, er wurde für unsere Übertretungen verwundet. Jedem Sünder wird von Jesus Christus vergeben, aber das nützt euch nichts, wenn ihr es nicht annehmt. Durch seine Striemen seid ihr geheilt worden. Das müsst ihr jetzt glauben. Ihr wurdet, nicht ihr werdet. Ihr seid es bereits, aber ihr müsst es annehmen. Glaubt es jetzt von ganzem Herzen. Sagt mal, ich habe gerade überlegt, wie viele von hier glauben es wirklich an diesem ersten Abend. Hebt eure Hände und glaubt, dass das, was ich euch gesagt habe, die Wahrheit ist. Die Versammlung sagt Amen. Lasst uns beten. Wir werden nicht auf Gebetskarten warten. Der Heilige Geist ist jetzt genauso groß, wie er es war, als ihr die Gebetskarte hattet. Gebetskarten tun nichts anderes als euch, leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Beugt eure Häupter, ich möchte euch etwas fragen. Eines Tages, Jesus von Nazareth, wenn ihr mich jemals dabei erwischt, wie ich etwas tue, was nicht in der Bibel steht, seid ihr verpflichtet, zu mir zu kommen und es mir zu sagen. Jesus Christus sagte, als er hier auf der Erde ging, ging er hinaus über das Meer und hielt an. Und auf seinem Weg kam ein Mann mit dem Namen Jairus zu ihm und sein kleines Mädchen war sehr krank und lag im Sterben. Ehrlich gesagt, sie starb, bevor er ankam. Und da war eine Frau, die vielleicht auf dem Hügel wohnte, die von ihm gehört hatte und die wirklich glaubte, dass er der Messias war. Da standen viele Schriftgelehrte und Pharisäer herum und sagten, höre nicht auf diesen Mann. Dieser Mann wird dich völlig verwirren und durcheinander bringen. Du wirst die Synagoge verlassen. Er wird nicht, du wirst nicht wissen, was du glauben sollst. Höre nicht auf diesen Mann. Aber das hielt diese kleine Frau nicht auf. In der Bibel steht, dass sie seit vielen Jahren eine Blutkrankheit hatte. Sie hatte ihr ganzes Geld ausgegeben, um es den Ärzten zu geben. Und die Ärzte hatten zweifellos alles versucht, um der kleinen Frau zu helfen, aber sie konnten es nicht tun. Sie hatte immer noch einen Blutausfluss, war blass und sah vielleicht kränklich aus. Und dann plötzlich hörte sie, was ist das für ein Lärm da unten am Ufer? Sie sagten, der Prophet aus Galiläa kommt vorbei. Dieser Jesus? Seht, Jesus ist nur ein gewöhnlicher jüdischer Name. Ich kenne viele Leute, die Jesus heißen. Da, wo ich wohne, in Arizona, kenne ich 3 oder 4 Männer, sogar Prediger, die Jesus heißen. Aber das ist Jesus, der Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Und dieser Prophet, Jesus, kam vorbei. Sie wusste, dass er ein Prophet war. Und da sie wusste, dass Gott das Wort ist und er zu seinem Propheten kommt, sagte sie, wenn ich nun das Gewand dieses Mannes anfassen könnte, würde ich gesund werden. Kennt ihr die Geschichte? Die Versammlung sagt Amen. In Ordnung. Denkt daran, dass sie sich durch die Menge drängte. Wer das palästinensische Gewand kennt, weiß, dass es ein Untergewand und ein Gewand hat, das beim Gehen frei schwingt. Alle Männer und Frauen und alle anderen trugen sie. Sie sind tief ausgeschnitten und haben eine Art Strumpf über den Beinen, damit sich der Staub nicht auf ihren Gliedmaßen ablagert. Und wenn sie gehen, nimmt das Kleidungsstück natürlich den Staub auf. Und als sie vorbeigingen, musste sie vielleicht um sie herumkriechen. Und alle legten ihre Arme um ihn, Rabbi, so und so. Und einige sagten, nun, er ist, an ihm ist nichts dran. So ist das mit den gemischten Menschenmengen, das haben wir immer und überall. Aber diese kleine Frau kam hindurch und berührte den Saum seines Gewandes. Das war sein äußeres Gewand. Ihr würdet es nicht spüren, wenn ich euren Mantel anfassen würde oder ihr meinen und er würde an euch anliegen. Dieses lose palästinensische Kleidungsstück, das so weit von seinen Füßen herabhing, spürte er natürlich nicht. Und sie berührte sein Gewand, ging zurück, setzte sich hin oder was auch immer sie tat. Jesus blieb stehen und sagte, wer hat mich berührt? Ist das wahr? Die Versammlung sagt, Amen. In Ordnung. Jetzt passt auf. Nun, das war Jesus gestern. Niemand sagte etwas und er schaute sich unter den Zuhörern um, bis er fand, wo dieser Glaube war und er offenbarte es ihr. Er sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Blutausfluss hat aufgehört. Ist das richtig? Dein Glaube. Nun, das war Jesus gestern. Jetzt heißt es in der Bibel, ich weiß, dass hier viele Prediger und fähige Gelehrte sitzen. Sagt die Bibel nicht im Buch Hebräer 3, er ist jetzt ein Hohepriester, der immerfort lebt, um für unser Bekenntnis Fürsprache zu halten? Stimmt das? Ein Hohepriester, der immerfort lebt, um Fürsprache zu halten und der mit unseren Schwächen mitfühlen kann? Stimmt das? Und wenn ihr ihn nun berühren würdet, wie würdet ihr wissen, dass ihr ihn berührt habt? Er würde sich genauso verhalten wie gestern. Stimmt das? Seht ihr, wenn ihr ihn berührt, ihn, nicht jemanden anderen, ihn, berührt ihn. Er ist der Hohepriester und ihr berührt ihn mit dem Gefühl eurer Gebrechen. Herr Jesus, ich bin krank, ich muss sterben, die Ärzte sagen mir, dass ich nicht mehr leben kann, aber irgendwie, oder ich habe mein Geld ausgegeben, ich kann es mir nicht einmal leisten, zum Arzt zu gehen. Und was auch immer euer Problem ist oder auch, ich war noch nicht beim Arzt, was auch immer es ist, und sag, Herr Gott, ich bin dein Diener. Und wenn du es nicht bist, sag, ich werde dein Diener sein. Ich glaube dir. Das, was heute Abend vorgelesen und gesagt wurde, klingt wie die Bibel. Und ich habe sie gelesen und weiß, dass das wahr ist. Und dieser Mann versucht, unseren Glauben herauszufordern, genau hier in New York City, New York. Und er sagt uns, dass du derselbe bist, dass du gerade jetzt der Hohepriester bist und nach derselben Sache handeln wirst, wenn ich dich nur berühren kann. Herr, lass mich dein Gewand berühren. Woher wollt ihr das nun wissen? Der einzige Weg, wie ihr es wisst, ist, ich weiß, dass Bruder Brenner mich nicht kennt und dass er nur ein Mensch ist, versteht ihr? Er ist nur ein Mann, der dort steht, das ist alles. Er weiß nichts über mich. Aber wenn ich dich berühren kann, dann sprichst du zu ihm und lässt ihn zu mir sprechen. Denn Gott wirkt nur durch die Vermittlung von Menschen. Wie viele wissen das? Ganz genau. Er tut nie etwas ohne die Menschen. Nein, er tut nichts, bevor er es nicht seinen Propheten offenbart hat. Seht, das ist in der Bibel. Das sind seine Prediger. Ja. Nun, glaubt es von ganzem Herzen und sagt, Herr Jesus, lass. Seid nicht nervös oder aufgeregt, denn dann setzt ihr euch unter Druck und versucht, etwas daraus zu machen. Also, ganz einfach. Wie viele hier sind mir fremd und krank? Mal sehen, ob ihr die Hand hebt und sagt, ich brauche Heilung. Na gut, praktisch jeder. Ich kenne hier niemanden genau, den ich ansprechen oder kennen könnte. Ich kenne diesen Bruder Anthony, der hier sitzt. Ich, das ist ungefähr. Und jetzt, Bruder, glaube ich, dass das Bruder Tyler ist, der da sitzt, glaube ich. Ist das nicht Bruder Pat Tyler? Ja, genau, in Ordnung. Das dachte ich mir. Um zu wissen, wer noch da ist, vielleicht habe ich dich gesehen, vielleicht hast du mich gesehen, aber der himmlische Vater weiß, dass ich im Moment niemanden hier drin erkenne. Ja, ich kenne den Jungen, der hier sitzt und Bänder aufnimmt, denn er ist einer unserer Bänderjungs. Und darüber hinaus, sein Vater muss hier irgendwo sein, denn ich glaube, sie sind zusammen. Bist du hier, Bruder Thosman? Wo bist du? Oh, das ist ganz hinten in der Ecke. In Ordnung. Nun, ihr selbst, ich weiß, dass es schon spät ist. Und wir, ich denke, wir sollten schon längst raus sein, aber nur einen Moment. Es ist eine Sache, etwas zu sagen, und es ist eine Sache für Gott zu beweisen, dass es richtig ist. Wenn ich jetzt sage, dass ihr das Recht habt zu... Nein, ihr habt kein Recht, es nicht zu glauben, denn ich lese es aus der Bibel vor. Seht ihr? Versteht ihr? Aber wenn Gott bestätigt, dass es so ist, dann werdet ihr wissen, ob es so ist oder nicht. Lasst uns in Demut unsere Häupter zum Gebet neigen. Herr Jesus, ich weiß, dass dies eine große Herausforderung ist. Es ist eine Herausforderung, die ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass viele dieser Menschen schon einmal in einer Versammlung waren. Sie kennen dich und sie wissen, dass du heute auf der Erde bist. Und sie wissen, dass du dein Wort hältst, indem du dich durch menschliche Vertreter darstellst. Und Herr, wenn du nur zu einer Person sprechen würdest oder zu zweien oder vielleicht zu dreien. Und es heißt, durch den Mund von zwei oder drei Zeugen wird jedes Wort bestätigt. Mach, dass du zu mindestens drei mir unbekannten Menschen hier sprichst, Herr. Und lass sie dein Gewand berühren, dann lässt du mich einfach die Vision sehen und wissen, was ich sagen soll. Lass den Heiligen Geist meine Lippen gebrauchen, so wie du es getan hast. Und das ist so gnädig, Herr, als eine so unwürdige Person. Keiner von uns ist würdig, keiner von uns, aber jemand muss es tun. Also bete ich Gott, dass du es heute Abend tun wirst. Willst du das? Nur damit es bekannt wird, diese große Stadt, die bald im Gericht verfallen ist. Wir wissen, dass die ganze Welt in diesem Zustand nicht bestehen kann. Und vielleicht gibt es hier Menschen, die nie wieder hier sein werden. Vielleicht ist das der Grund, warum ich das tue und sage, ich bete, Vater, dass du dieses Wort, das ich gepredigt habe, in Jesu Namen bekannt machst. Haltet nun eure Häupter gesenkt und betet einfach, Herr Jesus, lass mich dein Gewand berühren. Wenn ihr mit dem Beten fertig seid, schaut ihr so nach oben, damit ihr... Nun sage ich nicht, dass ihr zu mir schauen sollt, das wisst ihr alle. Als Petrus und Johannes durch das Tor namens die Schöne gingen und zu dem verkrüppelten Mann sagten, schau auf uns, bedeutete das nicht. Mit anderen Worten, hör auf das, was ich dir sage. Nun betet ihr und sagt, Herr Jesus, Bruder Branham kennt mich nicht, aber du kennst mich. Lass mich dein Gewand berühren, denn er hat mir gerade gesagt, dass du der Hohepriester bist, der meine Schwächen fühlen kann. Und dass du derselbe bist, gestern, heute und für immer. Und dass du genauso reagieren wirst, wie damals, als die Frau dein Gewand berührte. Und das wird mir alle Zweifel nehmen, denn dann weiß ich, dass du derselbe bist, gestern, heute und für immer. Und dann wird die Schrift genau erfüllt werden. Wir können Jesus heute Abend so erkennen, wie sie ihn damals erkannt haben. Meine Herren, wir wollen Jesus sehen. Wenn ich mit Nagelnarben in der Hand käme, wäre ich ein Heuchler. Dann würdet ihr ihn nicht erkennen. Ihr würdet ihn nicht daran erkennen, wie er gekleidet war. Ihr erkennt ihn an seinem Leben, das ihn als Gottesdiener und Propheten ausweist. Jetzt betet einfach und habt Glauben. Hier ist eine Dame. Ich will nichts zu ihr sagen, denn ihr könnt sehen, was mit ihr los ist. Die Frau, die hier sitzt, ich glaube, sie hat einen Kropf, um den sie betet. Man sieht ihn nicht an ihrem Hals, aber man kann ihren Nacken irgendwie sehen, wenn sie ihren Stoff zurückzieht, sieht man es. Ich kenne sie nicht. Aber wenn du aus ganzem Herzen daran glaubst, wird das von dir gehen. Ja, ich. Wenn ihr jetzt einfach nur Glauben habt, ohne zu zweifeln, bete einfach und sage, Herr Jesus, ich warte darauf, dein Gewand zu berühren. Offenbare dich mir. Ihr sagt, wonach hältst du Ausschau, Bruder Branham? Eine Vision. Nun seid wirklich ehrfürchtig. Bewegt euch nicht, seht, ihr stört, seid einfach andächtig. Hier, seht euch das an. Hier ist eine Frau, die betet, sitzt und mich ansieht. Ich sehe Bluttropfen. Es ist in ihrem Magen. Sie hat einen blutenden Magen. Wenn du das glaubst, ist das richtig, Frau? Hebe deine Hände hoch. Ich bin ein Fremder für dich. Ich kenne dich nicht, das ist wahr. Es hat gerade aufgehört. Dein Glaube. Ich möchte euch fragen, was hat die Frau angefasst? Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Es ist nur eine Frau. Das ist alles, was ich weiß. Seht ihr? Hier ist eine Dame am Ende der Reihe. Gerade habe ich gesehen, wie es einer anderen Frau passiert ist, als hätte sie sich gerade gespiegelt. Das ist sie. Sie hat Probleme mit dem Rücken und etwas stimmt nicht mit ihrem Rücken. Halte deine Hand über die Dame neben dir. Sie hat auch etwas mit ihrem Rücken. In Ordnung. Sie kann kaum auf- und niederkommen. Die Dame, die neben dir sitzt, wird blind und die andere auf der anderen Seite wird auch blind. Ich möchte, dass du deine Hände auch auf sie legst. So ist das recht. Ja, so ist es richtig. Ich glaube jetzt von ganzem Herzen, dass es vorbei sein wird. Jetzt sieh zu, was passiert. Glaubst du? Ich sehe hier hinten einen dunklen Schatten, der über einer armen Frau hängt. Sie wird sterben. Sie hat Krebs. Seht ihr, wenn Gott sie nicht berührt, muss sie sterben. Ich bin sicher, sie wird. Gott, hilf mir. Frau Kartur, wenn du von ganzem Herzen glaubst, wird Jesus Christus dich gesund machen. Glaubst du es? K-A-T-U-R. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, wird Jesus Christus dich gesund machen. Steh auf, Dame, und preise Gott. Gut, du kannst nach Hause gehen und gesund sein. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Sie ist eine völlig Fremde für mich. Du sagst nun, du hast ihren Namen genannt. Nun, das ist vorbei. Jesus rief Simons Namen, sagte ihm, dass er Simon heißt, wie sein Vater heißt. Ist das richtig? Herren, wir wollen Jesus sehen. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Glaubt ihr das nicht? Glaubt ihr nicht, dass ihr gerade jetzt in seiner Gegenwart seid? Wie viele glauben das? Die Versammlung sagt, Amen. Wir wollen jetzt Jesus sehen. Jesus Christus. Ich war es nicht, der diese Menschen geheilt hat. Und jetzt kommt es wieder, seht ihr? Also gut, habt einfach Glauben. Ich sage euch, was ihr jetzt tut. Ihr Gläubigen, legt euch gegenseitig die Hände auf, etwa so. Seht ihr? Legt eure Hand auf jemanden neben euch. Jesus, ich werde jetzt die letzten Worte zitieren, die er sagte, als er die Erde verließ. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Habt ihr gesagt, dass ihr glaubt? Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Natürlich gibt es Glauben und Unglauben gemischt. Das haben wir immer. Es gibt immer drei Klassen von Menschen. Gläubige, gemachte Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige. Und das haben wir auch. Aber euer Gebet, wo ihr jetzt sitzt, ist, dass ihr für die Person Glauben habt, die ihr in den Händen haltet. Glaube, das hat Jesus Christus gesagt. Erinnert euch, wenn ihr nicht glaubt, seid sehr vorsichtig, denn diese Krankheiten gehen von einem zum anderen. Das wissen wir. Wir haben es in der Bibel gelesen, wo böse Geister von einem zum anderen übergingen. Und wir sehen das alles. Viele von euch waren in den Versammlungen und haben es gesehen. Und wenn das so ist, sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen. Gewiss, die Leute sind gelähmt, stumm, geschlagen und sterben direkt in der Versammlung. Und so wie ihr betet, betet ihr nicht für euch selbst. Ihr betet für denjenigen, den ihr in den Händen haltet. Seht ihr, ihr betet für sie. Und wenn jetzt jemand hier ist, der noch kein Christ ist und Christus als seinen Retter annehmen möchte, während er mit ihm verbunden ist, würdet ihr das kundtun, indem ihr einfach aufsteht und sagt, ich möchte Jesus als meinen Retter annehmen, genau jetzt in seiner Gegenwart. Ich möchte aufstehen, um dieser Gemeinde zu zeigen, dass ich ein Zeugnis für Jesus Christus bin. Ich werde ihn jetzt als meinen Retter annehmen. Wenn ihr das noch nie getan habt, habt ihr jetzt das Vorrecht aufzustehen. Er wird, wenn ihr jetzt für ihn eintretet, wird er später für euch eintreten. Wenn ihr jetzt vor dem Richterstuhl steht, wenn ihr noch kein Christ seid, akzeptiert es jetzt. Und ihr, die ihr euch jetzt an den Händen haltet, betet füreinander. Denkt daran, sie beten für euch, ihr betet für sie. Jetzt werde ich hier oben mit euch für all diese Menschen beten. Gott segne dich dort hinten, mein Bruder. Gott des Himmels sei gnädig. Das ist sehr schön, eine galante Sache. Wäre da noch jemand, der aufsteht und sagt, Jesus kennt dich. Kein Mensch kann kommen. Gott segne dich, Schwester. Das ist gut so. Seht einfach, wie die Gegenwart Jesu Christi in die Versammlung kommt und genau das tut, was er in der Heiligen Schrift getan hat. Das ist für einen Menschen völlig unmöglich zu tun. Es braucht einen Geist, um das zu tun. Wenn ihr es, wie die Pharisäer, einen bösen Geist nennen wollt, dann werdet ihr diese Belohnung erhalten. Wenn ihr es den Geist Gottes nennt, dann nehmt es an. Akzeptiere ihn als deinen Retter, denn er ist Jesus Christus, der einzige Retter der Welt. Er ist der Sohn Gottes, der für dich gestorben ist und er ist heute Abend in der Person des Heiligen Geistes hier. Er ist immer noch Jesus Christus in der Person des Heiligen Geistes, der Christus in Geistform ist. Und wenn ihr ihn nie als Retter angenommen habt, dann steht einfach auf und er wird für euch Zeugnis ablegen, wenn ihr für ihn Zeugnis ablegt. Einige sind aufgestanden. Wenn es noch jemanden gibt, dann schnell, bevor wir beten. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, dich, dich in seiner Gegenwart. Das ist gut so. Viele, das ist in Ordnung. Gott segne dich, Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich ganz hinten, der Mann steht schon und hebt die Hände. Gott segne dich und Gott segne dich. So ist es gut. Gott segne dich, das ist wunderbar. So ist es gut. Nimm ihn gleich jetzt. Erinnert euch jetzt im Namen Jesu Christi daran, dass es hier kein Leben gibt, das vor Gott verborgen werden könnte, sondern nur das, was er mir genau offenbaren möchte. Ihr wisst das. Ihr, viele von euch waren schon dabei. Alle, die schon einmal in einer Versammlung waren und sahen, wie es sich massiv bewegte, sagen Amen. Die Versammlung sagt Amen. Klar, ihr wisst, dass es wahr ist. Und gerade jetzt weiß ich, dass es hier Leute gibt, die sich Christus hingeben sollten. Bitte tut es. Bitte tut es jetzt, solange ihr noch die Chance habt in seiner göttlichen Gegenwart. Oh, überprüft das. Wir sind vielleicht später dran, als wir denken, genau jetzt. Wenn er seine erhabene Gegenwart hereinkommt und uns segnet und durch die Schrift beweist, hier ist er, ein bestätigtes Wort. 8 oder 10 Menschen sitzen hier, geheilt, genau hier. Und es sind noch mehr. Das Licht, das ihr auf dem Bild seht, das die Wissenschaft hier in Washington, D.C., als das einzige übernatürliche Wesen, das jemals aufgenommen wurde, bezeichnet, umkreist dieses Gebäude immer und immer wieder. Nun, das ist richtig. Jetzt glauben wir. Die letzten Worte, die Jesus Christus sagte, als er die Erde verließ, waren, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Und er wurde in die Herrlichkeit aufgenommen. Und sie zogen aus und predigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort durch nachfolgende Zeichen. Betet jetzt füreinander, während ich von dieser Kanzel aus für euch bete. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist am 3. Tag von den Toten auferstanden. Tod und Hölle konnten ihn nicht halten. Er ist in die Höhe gefahren und hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt, wo er immer lebt, um für unser Bekenntnis Fürsprache zu halten. Und jetzt ist seine lebendige Gegenwart hier in Form des Heiligen Geistes, der die Arbeit getan und die Gedanken in den Herzen der Menschen wahrgenommen hat, denen er ihre Krankheiten sagte und sie für geheilt erklärte. O Gott, wenn wir dein großes, mächtiges Werk sehen, dann wissen wir, dass der lebendige Gott in dieser verworrenen, gemischten Zeit voller Politik, voller Kirchenpolitik, voller allerlei Dinge heute Abend hier bei uns ist. Kein Vortrag, kein Nichts, sondern der Beweis, der Heilige Geist mitten unter uns. Jesus Christus, der diese Dinge tut, wie er es tat, als er hier auf der Erde war. O Gott, sei barmherzig. Und Satan, du siehst, wie die Hände dieser Menschen aufeinander gelegt werden. Du bist ein besiegtes Wesen. Du kannst diese Menschen nicht mehr halten. Ich fordere dich auf, im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, dass du diese Menschen loslässt und aus ihnen herauskommst. Komm heraus, Krankheit und Bedrängnis, aus diesen Menschen. Ich beschwöre dich im Namen Jesu Christi, dass du sie verlässt. Glaubt es jetzt von ganzem Herzen. Wenn ihr es glaubt, dann steht jetzt auf und nehmt es an. Hebt eure Hände zu Gott und sagt, ich nehme jetzt meine Heilung an. Ich glaube. Erhebt nun eure Hände und preist ihn. Sagt, danke, Herr Jesus. Alle Dinge sind möglich. Glaube nur. Glaube nur. Glaube nur. Alle Dinge sind möglich. Glaube nur.